Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Crossover-Projekt von Hooked FM und Ink Ribbon Radio. Mein Name ist Benjamin Horlitz und mit mir ins Flugzeug der guten Laune und des Partyspaß steigt heute Robin Schweiger.
Das ist so toll, dass das geklappt hat, dass dieser Prank funktioniert hat, dass ich einen Weg gefunden habe, wie ich Benny dazu bekommen habe, in dem Jahr, in dem er am 25. September in ein Flugzeug steigt, sich Final Destination 1 anzugucken, in dem die Leute am 25. September in ein Flugzeug steigen. Das war mein. Jetzt muss ich auch diesen scheiß Podcast hier zu Ende bringen, aber diesen Prank war es wert. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Ich freue mich, dass ich hier so bin.
Ah, sehr schön. Ja, Robert, ich freue mich auch. Danke dir schon mal. Wenn das hier ausgestrahlt wird, ist das zwar alles schon wieder vorbei und wir gucken mal, ob ich abgestürzt bin, aber neben mir sitzt freudestrahlend und mit dem Gesicht in die Kreissäge rennend Björn Balk. Hallo Björn, hi.
Hallo, ich freue mich da drauf. Ich habe Lust auf extensiven Bullshit mit euch zu besprechen.
So nämlich, denn das hier ist ja quasi schon für uns drei in der Konstellation fast schon jetzt ein eingespieltes und eingeöltes Team. Für euch da draußen vielleicht der erste Kontakt mit diesem Crossover-Projekt. Ein eingeöltes Team, genau, das wird auch so bleiben. Mit den Wortwitzen, die werden heute nicht besser. Hi, ich übernehme jetzt mal kurz zum Start die Anfangsmoderation für all jene, die vielleicht von Hook zugeschaltet sind. Wir haben das schon mal gemacht mit den Saw-Filmen, da sind wir auch zu dritt aufmarschiert und haben uns diesem kompletten Wahnsinn der Saw-Filme gestellt für euch. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Final Destination, eine Filmreihe, die nicht minder irre wird nach hinten raus und mit dem ersten Film noch versuchte, den Anstrich von Seriosität und echtem ehrlichen Horror-Teenie-Flick irgendwie zu kaschieren und zum Ende hin wahrscheinlich liegen wir uns wieder Tränen lachend in den Armen ob der obskuren Bilder, die wir uns ansehen dürfen. Und weil wir das auch beim letzten Mal bei Saw, das war eher schwierig, die Filme so ein bisschen zusammenzufassen. Viele von euch nutzen das ja da draußen auch gern mal so als Substitut und erleben diese Filme durch uns. Und wir möchten euch den Gefallen tun, am Anfang mal so einen komplett groben Abriss zu geben. Worum geht's in Final Destination? Was ist es? Und inhaltlich zumindest schon mal so einen Querschläger zu machen, bevor wir uns dann in die Erzählungen verstricken. Und die Final Destination-Filme, da geht's immer darum, dass eine Bande von Teenagern in der Regel stirbt. Und der erste Film macht dieses Buch auf, Robin hat's gerade schon angeteasert, mit einem Flugzeugabsturz, wo eben auch eine Bande von Teenagern, so gewöhnlich, ne, so generisch, sind auf quasi Abschlussklassenfahrt. Es geht nach Frankreich, die Stadt der Liebe. Ein Haufen von Amis wird ein Flugzeug besteigen und Europa unsicher machen. Ein Traum von vielen Amerikanern, vor allem Anfang 2000, wo das Ding auch erschienen ist. Und dann hat einer der Flugpassagiere, einer der Jungs, hat dann erstmal so mehrere mulmige Gefühle. Man könnte sagen, Foreshadowing ist wirklich mit dem Baseballschläger mit einem ins Gesicht gedonnert, dass dieses Flugzeug vielleicht irgendwie abstürzen wird. Und einer der Teenager-Bande namens Alex, der hat wirklich eine Vorahnung, wirklich eine Vision und sieht dann Dinge, die passieren und er schreckt so hoch aus seinem Flugzeugsitz, während er von zwei schönen Blondinen angesprochen wird, ob er doch den Sitzplatz tauschen möchte und denkt sich plötzlich, ach du Scheiße, das hier ist alles gerade schon mal passiert, oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, wie dieses Flugzeug abstürzen wird und sorgt dann für eine kleine Panik an Bord, wird herauseskortiert mit noch fünf anderen, die dann das Flugzeug verlassen müssen, das Flugzeug hebt selbstverständlich ohne die besagten sechs Leute ab und explodiert dann tatsächlich. Und das ist so ein bisschen das Setup, dieses, ach du Scheiße, erstens, warum hat der Typ eine Vision und hat er uns vom Tod gerettet? Ist das jetzt Fluch oder Segen? Und das eskaliert dann im Endeffekt zu einer Hatz, wie der Tod sozusagen sich sein Teil doch wiederholt und die Menschen versuchen, den Tod auszutricksen und zu überlisten. Das ist so ein bisschen die Grundlage für die komplette Serie und jeder dieser Filme baut quasi auf diesem Prinzip auf. Leute überleben ein an sich tödliches Ereignis und dann ist der Tod, der wirklich keine körperliche Form hat, im Gegensatz zu vielen anderen Slasher-Filmen, wo es ja immer so eine böse Präsenz gibt, ne, die durch sowas wie Michael Myers oder sonst wen verkörpert wird, ist das hier eher so eine Verkettung von Unfällen und unglücklichen Ereignissen, die sich wie so eine Rute Goldberg-Maschinen hochschaukeln und mit jedem Film etwas absurder werden. So das grobe Setup und das Szenario, in welchem wir uns befinden. Das erwartet euch jetzt hier heute im freien Feed in beiden Podcasts. Und wenn ihr das hier hört, ist die nächste Episode tatsächlich schon auf den jeweiligen Steady- und Patreon-Plattformen zur Verfügung. Und da wird es dann auch für alle Zeit so weitergehen. Das heißt, alle weiteren Episoden gibt es dann exklusiv auf Steady oder Patreon. So. Und meine Fresse, habe ich jetzt beim Wiederschauen dieses Filmes erstmal geschwitzt in den ersten Minuten, in den Handinnenflächen, denn ich habe sehr viel über mich gelernt beim Konsum dieses Films, da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber gleich mal so grundsätzlich die Frage in die Runde geschubst. Final Destination, das war doch so ein Film, den haben wir alle auch gesehen, als wir Teenager waren, irgendwann mal, oder? War doch einer dieser Filme, bestimmt auch für euch, ne?
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so perfekt auf das jugendliche Hirn zugeschnitten. Diese Sache von den unausweichbaren Tonen, die aber ausweichbar erscheinen. Und das spricht diese alltäglichen Ängste an, wie halt zum Beispiel Unfälle auf einem Rollercoaster viel später oder halt hier im Flugzeug. Also eine Zusammenkunft von ganz einer abgefahrenen Prämisse, aber auch einer sehr, sehr nachvollziehbaren alltäglichen Prämisse. Habe ich alle von gesehen immer mal, bis auf jetzt den allerneuesten. Aber halt auch nur mein ein, zwei Mal. Und das war was sehr Ikonisches in meiner Jugend. Aber dann auch sehr im Zeitgeist zurückgelassen worden. Ich habe das Gefühl, jetzt Bloodlines, der neueste, kam dann wieder an und kam ja auch sehr gut und war ja auch sehr erfolgreich, aber insgesamt war Final Destination dann ein bisschen zurückgelassen worden. Deswegen freue ich mich auch sehr darauf, diese Filme hier nochmal mit euch jetzt angucken zu dürfen, weil ich habe noch im Kopf, welche ich gut fand und welche die guten sind auch, aber ich weiß, abgesehen von einigen sehr zentralen Szenen nicht mehr viel darüber. Ich hab richtig Bock.
Also ich habe die damals auch alle, also nicht alle, aber so die, auf jeden Fall 1 und 2 habe ich so oft im Free TV gesehen. Also die liefen gefühlt jedes Jahr, so ab den 2000ern. Und die ersten beiden habe ich dadurch, ich weiß nicht, ob das so ProSieben oder sonst was war, da mehrfach abends gesehen. Und den dritten, den hatte ich dann damals, das hatte ich ja schon bei dem Saw-Podcast genannt, das war die Phase, wo ich sehr viele Filme über meinen Onkel bekommen habe. Und beim dritten hatte ich dann auch irgendwann so eine aus dem Kino mitgeschnittene Version, die ich dann ebenfalls mehrfach gesehen habe. Ja. Und ich glaube, nur der vierte und der fünfte, das sind die, die ich vielleicht so zweimal gesehen habe. Also beide im Kino jeweils und dann nochmal in irgendeinem Home-Release. Aber die ersten drei, das sind wirklich so Dinge, das habe ich auch jetzt gemerkt, als ich den ersten nochmal gesehen habe. Ich kannte die wirklich noch so fast komplett auswendig gefühlt. Also so diese ganzen Tode, die da drin sind und die Storyline. Und ich bin auch gar nicht mehr darüber überrascht, den Film zu gucken und zu merken, da ist Sean William Scott, der nicht versucht, irgendeinen Player zu spielen und die Frauen die ganze Zeit rumzukriegen und über irgendwie seinen Pimmel zu erzählen.
Trotzdem nimmt man es ihm nicht ab, ne?
Das ist das ist, glaube ich, die einzige Rolle, die er jemals hatte, wo er einen Schüler spielt und nicht irgendwie das Arschloch der Player oder sonst was, sonst was da drin war. Aber nee, das ist wirklich ein, also ich würde sagen, so gerade Final Destination 1, das gehört zu dem Kanon an Filmen, die ich damals früh mitgenommen habe. Also die mich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, geprägt haben oder so zu der Zeit. Aber das war wie so ein Nachhausekommen, den nochmal zu gucken jetzt.
Ich habe den auch ewig nicht mehr gesehen. Ich freue mich da, mir geht's da genauso wie Robin, ich freue mich auch wirklich ehrlich, die alle mal zu sichten, vor allem auch in Reihenfolge, weil ich habe die irgendwie, die waren immer irgendwie da. Das war für mich aber trotzdem nie so ein Happening, wie es auch die Saw-Filme waren. Und genau wie bei Robin, ich bin dann irgendwann so rausgepurzelt. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, ob ich zum Beispiel Film 4 oder 5 wirklich jemals aktiv gesehen habe. Man hat die Releases trotzdem immer irgendwie so mitgekriegt, aber es war dann ähnlich wie bei Saw, das waren dann Filme, die sind passiert und man ist so aus der Reihe gefühlt rausgewachsen. Und ich habe aber jetzt auch gemerkt, beim Wiedererleben des ersten Films, ich glaube, der hat bei mir so ganz, ganz tief sitzenden Schaden hinterlassen. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Weil den initialen Einstiegsgag, den Robin gemacht hat mit der Flugangst und dem abstürzenden Flugzeug, das ist eine reelle, irrationale Angst, die ich habe und die mich immer wieder in meinem Erwachsenenleben begleitet. Und die ist furchtbar.
Dann hätten wir das doch nicht machen dürfen, jetzt bevor du fliegst.
Ja, ich meine, wir gucken mal. Vielleicht wird das dann, ihr strahlt das trotzdem aus. Selbst wenn ich mit dem Flugzeug abstürze, ich möchte, dass ihr das ausstrahlt.
Ja, dann erst recht. Also ich sehe, also ganz ehrlich, ich will kurz, ich räuspere mich und möchte anmerken, ich weiß so, du hast Familie, du hast ein erfülltes Leben, du
wäre schon cool, wenn ich nicht abstürze, ja,
es wäre super scheiße, wenn das passieren würde, aber es wäre halt auch ein lustiger Gag.
Wäre auch ein guter Gag,
genau. Ich glaube, normalerweise dauert es weiß ich nicht, ich würde bestimmt 8 Jahre oder so dauern, bis ich das erste Mal einen Gag drüber machen würde. Mit dem Hintergrund würde ich es, glaube ich, nach 3 Jahren.
Ich glaube nicht, dass du so viel Pietät hast. Du würdest 8 Tage warten. Aber okay, sei es drum. Nee, also ich habe wirklich ernsthafte, ehrliche Flugangst. Ich kann kein Flugzeug besteigen, ohne nicht wirklich vorher Beruhigungsmittel zu nehmen, weil sich das irgendwie so hochgeschaukelt hat. Und es gibt dafür, und ich dachte die ganze Zeit, es gibt dafür keinen wirklichen Grund. Das ist einfach, was ich irgendwann so akzeptiert habe, damit zu leben, wie zum Beispiel auch ehrliche Höhenangst, die ich irgendwann entwickelt habe. Und je älter ich wurde, desto schlimmer wurde auch meine Höhenangst. Und ich kann da, ich glaube, wir werden heute sehr viel auch in so einen psychologischen Deep Talk irgendwann verfallen, weil ich sehr viel über mich gelernt habe beim Gucken dieses Films. Und wirklich, ich saß schweißnass gebadet da und ich glaube, der erste Final Destination ist im Alleingang dafür verantwortlich, dass ich eine Flugangst entwickelt habe. Dann wurde die nie so wirklich, ich behandle das falsche Wort, aber man hat da nie so wirklich drüber nachgedacht, inklusive mir selbst. Und die ist dann einfach so stehen geblieben. Und jedes Mal wieder, wenn ich ein Flugzeug besteige, nervt es mich fundamental. Ich mache das immer mal wieder. Ich war ja auch schon mal auf Weltreise, musste da sehr häufig in Flugzeuge steigen. Da wurde es dann auch besser. Also je häufiger ich mich dem ausgesetze, desto egaler wird es mir dann. Aber trotzdem, es ist so ein Scheißgefühl. Und der Film, der ist ja so geil mit seinen Klischees und wie wack das auch eigentlich losgeht und dieser ganze Aufbau und schon ab Sekunde 1 dieses Knickknack, ne, wie der junge Alex dann vor seinem Vater steht oder vor seiner Family und er so sagt, na Mensch, jetzt ist es endlich soweit, machst du da einen großen Trip, ne, ihr fliegt nach Europa rüber, da wird ja schon nichts schief gehen, ne, und das ist halt die ganze Zeit so mit dem Holzhammer des Foreshadowings, wird da so überhaupt nicht subtil darauf rumgeritten, dass da was ganz Schlimmes passieren wird und das ist auch so die klischeehafteste Vorstellung von jemand, der Flugangst hat, wie das bei so einem Flug zugehen könnte, wenn da alles aus den Fugen gerät, weil das Flugzeug, das hebt ja wirklich ab und gefühlt 2 Minuten in der Luft und schon stürzen die ab, ne, also auch da das ist schon Wahnsinn und es ist ganz, ganz schlimm für mich gewesen, die ersten Minuten. Danach ist das dann völlig egal und ich kann das wieder sehr genießen und den Slapstick, aber die ersten paar Minuten haben mich aufgrund meiner reellen Flugangst echt wieder in Panik
versetzt. Aber hast du denn, weil die Sache ist ja, dass die Art und Weise, wie das ja da passiert, also das ist ja wirklich das Absurdeste überhaupt, die sind gerade, die sind am Starten und es ist nicht so, dass die abstürzen oder so, sondern einfach, dass das Flugzeug explodiert, direkt in der Luft.
Es zerfällt in Einzelteile und explodiert, ja.
So, das ist nicht, also deswegen, das wäre, glaube ich, so etwas, also ich habe jetzt keine Flugangst, ich kenne das nur, je nachdem, was für ein Flug das ist. Ich hatte einmal einen von Paris nach Düsseldorf und das war wirklich so, du hattest das im Flieger irgendwann gespürt, dass alle Leute haben abgeschlossen. Alle Leute waren bereit, jetzt drauf zu gehen, weil das wirklich in so einem Unwetter war und das hat nicht aufgehört. Und das war wirklich so.
Das wäre mein Albtraum.
Und du hast so die Gesichter zu allen Leuten rüber gesehen und das war so, jeder war schon, nee, wir haben jetzt akzeptiert. Wir haben jetzt schon die 5 Stages of Grief durchgemacht. Wenn es jetzt zu Ende geht, dann geht's auch zu Ende. Aber es sind eben diese Momente dann eher von, okay, es hört nicht auf, du bist jetzt seit 10, 15 Minuten hast du nur Turbulenzen und es geht nicht mehr. Und dieses, oh, von jetzt auf gleich explodiert einfach etwas, das würde ich gar nicht mitbekommen. Also bevor ich merke, was passiert ist, ist dann schon, oh ja, jetzt ist eh hinüber, okay, who cares. So,
ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube nicht, dass es so schnell geht.
Deswegen ist es so, hab ich das vorstellen bei dem Film von, oh, weiß ich jetzt nicht, ob das. Also wenn das so passieren würde wie im Film, dann hätte ich da, glaube ich, kein Problem mit.
Weil es so schnell geht, ja. Ja. In Anführungszeichen schnell. Ja, ich weiß auch nicht, was. Ich habe dann so drauf rumgedacht und überlegt. Also der Film, um da jetzt vielleicht auch mal so ein Stück weit auch nochmal in die Hintergrundfakten mit reinzugehen, der erschien ja im Jahr 2000. Ein Jahr später hätte der so wahrscheinlich überhaupt nicht mehr erscheinen können, aufgrund von 9/11 und Co. Ich glaube, da wäre das absolut verbrannte Erde gewesen und der Film, dem hätte ein Schicksal ähnlich wie Donnie Darko ereilt. Alles, was mit Film und Flugkatastrophen zu tun hätte, wäre Gift gewesen für die Kinokassen. Aber ich glaube auch, dass diese Ende 90er, Anfang 2000 war so eine ganz, ganz prägnante Phase, glaube ich, auch in Hollywood. Ich habe dann nachgedacht, was sind denn sonst noch so für Filme erschienen, wo auch generell Flugunglücke irgendwie halbwegs eine Rolle spielen. Und da habe ich gedacht, an so Dinge denken müssen, wie zum Beispiel Fight Club, wo das auch in so einem, ne, das war ja dann irgendwie der Beruf von dem einen, der das quasi so verschleiert hat. Und wenn bei so irgendwie Flugzeugabstürzen oder irgendwie Autotragödien, wenn es an den Teilen lag und so, dann wurde das so verschleiert, ne? Also das war einfach so eine Zeit, wo man, glaube ich, auch Ende der 90er irgendwie gedacht hat, so, ja, wir haben jetzt irgendwie alles erschlossen und dann suchen wir das Gefährliche im Alltäglichen, wie Robbins schon so schön eingeleitet hat, das ist ja doch irgendwo ein nachvollziehbares Szenario. Deswegen wirkte das jetzt auch für mich so gut innerhalb der ersten Viertelstunde, weil ich mich da extrem hineinversetzen kann. Und ich glaube, für mich, ganz ehrlich, das ist diese dieser Kontrollverlust, diese Abgabe von, ich setze mich jetzt in dieses Stahlgefährt und ich komme da nicht mehr raus. Und wenn was schief geht, dann sitze ich hier drin im Fahrstuhl Richtung Hölle. Und ich glaube, das ist für mich so eine fundamentale Angst, weswegen mir Fliegen Angst macht, aber Busfahren nicht, obwohl es statistisch natürlich viel gefährlicher ist. Ich weiß auch, dass das alles irrational ist, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die so ein Flugzeug besteigen und sich bestimmt mal denken für so eine kurze Sekunde, was eigentlich, wenn wir abstürzen und draufgehen? Und diesen Gedanken, den habe ich halt über die komplette Flugzeit und das ist halt echt ungeil. Und der Film spielt da halt so sehr aufgrund seines klischeebehafteten Einstiegs und wie das dann auch alles zur Hölle fährt. Ich meine, es startet damit, dass ein Knopf von dem Tisch, den man vor sich hat und runterklappen kann, quasi aus der Halterung bricht und das ist dann halt auch für Alex dieser Moment so, scheiße, das, was ich gerade in meiner Vision gesehen habe, passiert wirklich. Dieser Knopf ist lose. Ach du Scheiße, wir werden alle draufgehen. Was ja dann für ihn den Funken zur Panik gibt. Fand ich irgendwo relatable. Hab auch ehrlich Angst davor, dass ich dann einfach irgendwann mal an Bord von so einem Flugzeug in einer Panikattacke am Boden liegend ende. Ich weiß es nicht. Aber ja, mal gucken, wie es so läuft.
Ich meine, was ich an dem Film ganz interessant finde, das ist ja eine Sache, die du vorhin angesprochen hattest, mit wie so plakativ der Film dir das ins Gesicht drückt, oh, hier stimmt irgendwas nicht. So in der Intro-Sequenz schon so kurz bevor der Flieger losgeht, du hast überall diese Anzeichen, so wirklich das die stärkste Form von, also das kann man schon gar nicht mehr Foreshadowing nennen, also nee, wie das einem aufgedrückt wird. Und das, was ich an den Filmen mag, ist, dass dieser Teil tatsächlich, also so absurd das natürlich auch alles ist, was da passiert, aber vom Plot erklärt wird. Weil das die Filme ja immer darauf aufbauen, dass aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen der Protagonist oder die Protagonistin in der Anfangssequenz erstmal sieht, wie sie draufgehen. Also das ist ja nicht so, dass er aus dem Flugzeug sofort geht und dann fliegt es irgendwie erst in die Luft, sondern das Erste, was du bekommst in dem Film, ist diese extreme Form des Draufhaltens. Alles geht schief. Sie sind in dem Flugzeug drin, die ersten Sachen gehen kaputt und dann siehst du, wie Leute rausgerissen werden, verbrennen, sterben, alles Mögliche. Und erst dann hast du wieder diesen Flashback zu, oh, ich sitz hier. Was ist gerade passiert? Ich habe doch gesehen, wie wir irgendwie alle gestorben sind. Okay, das war zum Glück nur ein Traum. Und dann kommt eben dieses erste, oh, der Tisch bricht genauso ab, wie das vorhin passiert ist. Das wird jetzt alles passieren. Ich mache hier Stress und sage, alle Leute müssen sofort runter, alle Leute müssen sofort los. Die meisten sitzen da, sind einfach nur genervt und denken sich, was ist denn da los? Okay, und ein paar Leute werden dann aus bestimmten Gründen dann mitgenommen, weil sie ihnen auch Stress machen und dann sagen, nee, ihr geht jetzt auch aus dem Flugzeug raus. Der Sean William Scott Charakter wird einfach so mitgeschliffen. Der hat eigentlich gar nichts gemacht, der wird einfach nur mit rausgezerrt.
Der ist auch nicht Teil dieser Gruppe, ja.
Ja, so aus dem Glück eigentlich dann nachher heraus. Und dann sieht man noch mal im Hintergrund, wie das Ganze passiert. Und auch eine Sache, die im ersten Teil schon gestartet wird und auch immer durch die Reihe durchzieht, ist, dass die zeitliche Abfolge, wenn du den Tod siehst, alles super langsam passiert. Also es kommt das, die Szene geht so 5 Minuten. Und dann, wenn sie aus dem Flugzeug raus sind, und dann siehst du, wie das startet, und auf einmal, so direkt nach 10 Sekunden, alles explodiert, der ganze Flughafen, die kompletten Scheiben zerbersten. Oh, das muss ich sagen, das ist wie so Wohlfühlen, weil die Filme immer nach diesem Schema aufgebaut sind. Das heißt, du weißt, du bekommst zum Start von einem Final Destination erstmal diese exzessive Todessequenz, wo alles schief geht, alle Charaktere draufgehen und dann wieder zurückgesetzt. Und jetzt haben wir diesen Panikmoment, wo irgendein Charakter es schafft, ein paar Leute zu retten und der Rest geht dann drauf. Und danach sind alle wieder so, oh mein Gott, Alex, wie konntest du denn recht haben? Was ist denn passiert? Keine Ahnung, wir müssen jetzt erstmal darauf klarkommen. Aber ich liebe das. Ich liebe, dass das die Filme von Beginn an immer so aufgebaut sind.
Das stimmt.
Man muss aber natürlich auch sagen, dass diese Regel, die da entsteht für die Filmreihe hier, ja noch gar keine Regel war, weil es der erste Teil war. Und korrekt. Das finde ich durchaus bemerkenswert bei Final Destination 1, weil man merkt es, wie bei so vielen Horrorfilmen oder bei so vielen Reihen, die zumindest Horror-adjacent dann werden und sind, vor allen Dingen natürlich bekannt bei uns in der Saw-Reihe, auch hier dieses Ding von, hier war ein Film noch ein Film und in den Sequels, und ich sag das, also ich weiß, das kann ich ja voraus sagen, ich weiß auch, dass die Final Destination-Reihe noch weitaus bessere Filme schlicht und ergreifend rausbringt und auch du gar nicht immer schlechter wird als am Anfang, ganz im Gegenteil, sondern auch richtig tolle Sequels hat, die einfach legitim toll sind. Aber trotzdem bei Saw hat sich dann natürlich ergeben, so, wir sind die Filmreihe mit den Fallen. Und bei Final Destination hat sich ergeben, wir sind die Filmreihe mit den lustigen Domino-Day-Toten. Mhm. Aber ich, was mich überrascht hat an Final Destination 1 ist, wie viel Mühe dieser Film sich gibt, ein wirklich atmosphärischer, toll gedrehter Horrorfilm zu sein. Der lässt, der, am Anfang lässt der sich so viel Zeit mit allem. Ich habe jetzt nicht auf die, leider auf die Zeit geguckt, vielleicht hat das einer von euch gemacht, wie lange es dauert, bis dann der erste Überlebende des Flugzeugabsturzes im Badezimmer seinen ersten Tod findet.
Ich glaube nach 40 Minuten, etwa die Hälfte.
40 ungefähr. Minuten, ja. Der lustigerweise auch Tod heißt. Angeblich heißt der Todd, der wird aber mit einem D geschrieben, was es extrem verwirrend in der deutschen, als Deutscher macht. Ich muss mir vorstellen, noch viel mehr, wenn du die deutsche Synchro guckst, dass sie die ganze Zeit einen Zettel in der Hand halt mit dem Namen des verstorbenen Charakters, der namens Tod, und über den Tod des Charakters sprechen. Das finde ich immer noch sehr, sehr funny, weil ich habe noch nie einen Todd mit einem D geschrieben gesehen.
Ja, richtig.
Und dann gibt es...
Vielleicht war das ein Gag.
Ja, und dann ich glaube, das ist 100% Absicht gewesen.
Also das er heißt ja auch Todd Wagner mit 2G.
Das ist halt nicht. Und Wagner ist mit 2G geschrieben. Das ist tatsächlich, hab ich rausgefunden, weil das hat mich so verwirrt. Du machst Todd mit einem D und Wagner mit 2. Aber das, die haben alle Nachnamen von Leuten, die, nach denen sie aufgebaut sind. Und es gibt diesen echten Wagner mit 2G tatsächlich. Habe ich auch nicht gewusst. Aber also das Besondere daran ist ja, was diesem Ding, diese kleinen lustigen Trivia noch so eine extra Ebene gibt, die ich sehr, sehr, sehr feiere. Das ja der Tod hier als kleiner, lustiger Charakter auftritt, ohne als der Tod bezeichnet zu werden. Und wer spielt den Tod hier? Tony Todd, mit 2D geschrieben. Also, wir haben den Tod, der von Tod gespielt wird, und wir haben einen Tod, der Tod geschrieben wird. Das fand ich alles sehr, sehr lustig. Kann man wenig draus ziehen. Ich habe mich aber drüber amüsiert. Ich möchte noch den zweiten, ich habe nicht mehr als die, aber es gibt noch die zweite Trivia, die ich doch rausbringen muss, bevor wir tiefer in die Analyse gehen. Wisst ihr von den Verbindungspunkten zu den beiden großen Horror-Franchises, die wir im Podcast, also wir und ihr separat und zusammen bereits gesprochen haben im Podcast, soll heißen Saw und Resident Evil.
Jetzt bin ich gespannt.
Also, Resident Evil. Wir gucken zunächst zu unserer Lieblings-Horror-Action-Filmreihe Resident Evil.
Ja, absolut, ja.
Einer der beiden Hauptcharaktere dieses Films, Clear Rivers heißt der Charakter, wird gespielt von Ali Larter. Und Ali Larter ist die Schauspielerin von Claire aus der Resident Evil-Reihe.
Ja, hier, ich weiß genau, wo du jetzt hin willst.
Hier
ja.
als Jugendliche. Also das war es bei Resident Evil. Das ist die Verbindung zur Resident Evil-Reihe und zur Verbindung zur Saw-Reihe. Die gibt es auch, weil die ging es dann scheinbar auch so. Ich dachte mir die ganze Zeit, hier,
woher kenne ich die Fresse, ne?
Woher ist denn das? Dieser goofy, lustig aussehende Jugendliche. Wir reden von Todd Wagner, dem Kumpel des Hauptcharakters, der als erstes dann stirbt, nachträglich. Der sieht zwar so ein bisschen lustig aus, hat ein sehr prägnantes Gesicht. Woher kenne ich den? Und dann fiel es mir wie Schuppen vor die Augen. Das ist der aus dem Nichts hervorbeschworene neue FBI-Agent in Saw 7, Saw 3D. Agent Gibson. Der Schauspieler trägt den unglaublichen Namen Chad Donella. Chad Donella, richtig. Klingt wie ein Pokémon.
Das haben wir beim letzten Mal schon genauso gesagt, ja.
Das ist toll, oder? Wir haben eine Schauspielerin aus Resident Evil, wir haben einen Schauspieler aus Saw, und so dürfen wir nun auch rechtlich unproblematisch über Final Destination hier sprechen.
Ich finde die lustigste Verbindung, wenn wir jetzt so Leute durchgehen, die an dem Film dran gearbeitet haben, das lustigste finde ich immer noch, dass der Regisseur James Wong, das ist der Regisseur von Dragon Ball Evolution, was bis heute sein letzter Film war.
Toll.
Das ist...
Ich war so irritiert, Björn, ist so gut, dass du es ansprichst, weil James Wong, not to be racist, aber ich habe halt James Wan gelesen zuerst. So, ich habe James Wong war mir zuerst so assoziativ, habe ich das nicht unterschieden in meinem Kopf. Und ich so, warte mal, James Wan, der Saw-Erfinder, hat fucking Final Destination. Nee, Moment mal. Und dann ist mir aufgefallen, dass es James Wong ist. Also, das ist aber echt krass, weil dann kann ich ja den Dreh zurückfinden zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Dragon Ball Evolution ist kein besonders schöner Film. Ich finde, Final Destination 1 ist ein wirklich schön gedrehter Film. Der hat wahnsinnig atmosphärische Szenen, der hat schöne kleine inszenatorische Ideen. Wenn mal jemand in so ein Feld geht, dann gibt es nicht einfach einen Cut und wir sehen, wie sie in der Nahaufnahme durchs Feld läuft, sondern die haben ein Setup, wo sie dann die Kamera am Kran haben und der Kran geht von der Straße hoch über das Feld, wo wir dann von oben sehen, wie durch dieses Feld oder es ist wie so eine Baumschule mehr als wie ein Feld, durch dieses Feld läuft und dann bei so einem Beach auch ankommt und das alles so eine schöne, flüssige Aufnahme mit diesem Kran. Das ist mir öfters mal aufgefallen. Ganz am Anfang gibt es diese ganz tolle Transition zwischen der Uhr und der Flugzeuganzeige. Das ist auch ein schöner Moment gewesen. Dieser Film ist voll von so kleinen, schönen, inszenatorischen Momenten, die überhaupt gar nicht erinnern an diese, ne, was jedes Source-Sequel dann ja auch war, bis auf denn das letzte, von wegen, hier ist da eine reingekloppte 5-Millionen-Film, wir haben keine Zeit, macht das jetzt schnell und gut ist die Scheiße. sondern hier wurde wirklich mit Feingefühl gearbeitet, finde ich. Hier wurde mit den Regeln von einem Thriller gearbeitet, von einem klassischen Suspense-Horrorfilm gearbeitet und er nimmt das noch ziemlich ernst, bis auf, also dann in der ersten Hälfte, es wird dann weniger. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das läuft sehr Gefahr, langweilig zu wirken. Da wäre ich gespannt daran, wie es euch geht, ob ihr einfach gelangweilt wart vielleicht davon. Gerade wenn ihr es schon öfter, oder wenn du es schon öfter gesehen hast, Björn. Aber ich war da richtig positiv überrascht von, wie filmisch überzeugend ich das einfach fand. Es ging nicht darum, dass es ein Oscar-reifer Film war, aber es war so extrem solide und extrem Es hat sich angefühlt, wie als ob es mich in so eine warme Decke einlullt. Ne?
Ja.
Es ist nicht viel CG, alles ist Sets, Anfang der 2000er, alles ist so anfassbar. Es war irgendwie gemütlich.
Wir haben alle 10 Minuten mal so einen schlechten Song aus der Zeit von der Band, die heute keiner mehr kennt.
Alter, genau. Und Nine Inch Nails. Geil.
Das war wirklich wieder was, das ist was Absurdes. Das ist genauso wie auch bei dem Schwung zum ersten Resident Evil zu machen, wo du auch dann fantastische Musik irgendwie drin hast.
Ja.
Das hast du aber auch nur im ersten Teil gekommen. Ich muss sagen, also auch das, was du ja angesprochen hast, gerade wie der Film aussieht, das ist auch eine Sache, die mir da nochmal klar geworden ist. Der sieht auch einfach aus wie so ein, also ich meine, der ist ja von 99, aber sieht auch noch aus wie so ein 90er-Jahre-Film von der Optik her. Also das,
exakt, ja.
Das passt so genau in die Zeit rein. Und ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht sind das auch die anderen Leute, die mit zusammengearbeitet haben. Aber ich habe auch noch mal extra nachgeguckt, derselbe, weil James Wong hat seine komplette Karriere fast immer mit denselben Leuten zusammengearbeitet. Also du guckst die Filmografie durch und es ist so der erste Final Destination, The One, und der dritte Final Destination beispielsweise mit demselben Autor gearbeitet, mit demselben Cinematographer gearbeitet, und derselbe Cinematographer war irgendwie auch bei Dragon Ball Evolution dabei. Also ich weiß nicht, irgendwo muss einfach am Ende was implodiert sein, aber dieser erste Film sieht wirklich immer noch super aus.
Ich glaube, da ist tatsächlich wenig implodiert, weil die Verbindung geht da noch weiter zurück. Final Destination war nämlich mal eine X-Files, Akte X Folge.
Das war gedacht, macht Sinn dann. Ne?
Ergibt auch total Sinn als Struktur so. Das basiert wohl auch wohl auf einer so einer Geschichte, die dann bei Akte X schon gab. Und das sollte halt so was Eigenes dann sein, eine eigene Akte X-Folge, die dann halt zu diesem großen Film gemacht wurde. Und er war halt vorher einer der zentralen, ne, kreativen Köpfe hinter Akte X, hattest du ja gerade auch gesagt. Und deswegen, darauf will ich auch hinauf mit, da ist, glaube ich, nichts zerbrochen, weil wenn du dir halt seine Biografie anguckst, der hat immer nur Serien gemacht und dann mit dem Fokus auch auf Akte X. Dann hat
und dann
er
diesen Film,
von der 2000er bis in die 2010 nur noch Filme gemacht, aber danach hat er nicht aufgehört, Sachen zu machen, sondern danach ist er smooth wieder übergegangen und macht seitdem wieder Serien nur. Als Writer, als Autor, er ist einer der Writer und auch Executive Producer von tatsächlich American Horror Story, riesen erfolgreich, aber halt auch zahlreiche andere Sachen danach. Er war wieder Regisseur und Autor auch bei dem X-Files Sequel-Reboot-Ding. Das finde ich da ganz spannend. Der hat, glaube ich, einfach dann für sich erkannt, nach der Dragon Ball Evolution, das ist jetzt, ne, hier habe ich meinen Steady Job.
jetzt habe ich meinen Zenit erreicht.
Zu dem gegangen.
Richtig. Ich glaube, also wenn ich da einfach raten müsste, dass das wirkt sehr nach, ich habe keinen Bock mehr gehabt, mit Hollywood zusammenzuarbeiten. Ja. Ich gehe jetzt wieder zurück, TV-Serien zu machen.
Vielleicht auch das. Und ich meine, was willst du nach offiziell kannst du in die Vita schreiben, ich habe mit Dragon Ball irgendwas gemacht, TM. Damit ist auch alles erreicht, ne? Sind wir ehrlich.
Aber nochmal als Frage an euch. Ging es euch denn ähnlich wie mir mit
der Qualität?
40 also vor allen Dingen mit der Struktur, mit der Geschwindigkeit. Also ich glaube darauf vor allem bezogen, fandet ihr es langweilig oder fandet ihr es auch gemütlich, spannend? Weil ich glaube, die Gefahr wäre groß, wenn man rückwirkend an den ersten Final Destination dann rangeht und sagt, so, jetzt will ich diese lustige Schnetzelei, wie Leute von Aufzügen in zwei geschnitten werden, gucken. Und dann siehst du halt 40 Minuten lang, wie der Wind irgendeine Zeitung aufschlägt und auf der steht dann, Flugzeug stürzt ab, in unterschiedlichen Seiten so zusammengefügt oder so. So in etwa sieht's hier aus. Aber ja, ich war überrascht, dass es gut funktioniert bei mir.
Ich würde da gerne mal kurz vorpreschen. Mir ging es tatsächlich nicht so, aber genau wie du, Robin, habe ich die auch schon ja ewig alle nicht mehr gesehen. Mhm. Und war da so komplett raus, auch vom Tempo. Und genau wie du sagst, ich hatte eher dieses das ist bestimmt, klar geht einer nach dem anderen, hups, man kennt ja so die Kernaspekte, so ja, Flugzeug stürzt ab und danach geht halt einer nach dem anderen drauf, ne, wie bei so einem klassischen Slasher, nur halt mit diesem übernatürlichen, wir verstricken uns in unserer Dusche und strangulieren uns quasi selbst. Und ich muss dazu sagen, ich fand's gut, dass der sich am Anfang erstmal so viel Zeit lässt, weil genau wie du sagst, so dieses, okay, dieser Flugzeugabsturz ist passiert, holy fucking shit, die sind noch an diesem Flughafen von der Struktur des Filmes, wir können ja mal kurz aufgreifen, die Figuren, also wir haben Alex, wir haben Clear, wir haben Carter, Valerie ist eine der Lehrkräfte, die dann auch überlebt hat, wir haben Todd, den besten Kumpel von Alex und den Sean William Scott Charakter, wie Björn so schön sagt, Billy Hitchcock ist auch kein besserer Name.
Billy Hitchcock ist sensationell.
Das passt aber auch sehr zu seiner Fresse. Ich finde auch, Sean William Scott hat die perfekte Teenager Duschbeck-Fresse, das passt schon so.
Hast du Carter erwähnt?
Ja, habe ich erwähnt.
Entschuldigung.
Ja, also Carter mit seiner Freundin, die dann eben auch noch mit rausgepurzelt, Terry sozusagen, die überleben auch, die eine Lehrkraft und halt der unbeteiligte Billy. Der Rest sind alles Schüler, die eigentlich auf diesen Frankreich-Flug hätten gehen sollen und werden noch an diesem Flughafen noch betreut. Dann kommt erstmal so ein Pfarrer rein, der so Counseling verspricht, aber in zweiter Instanz, die steppen dann auch direkt nach vorne, zwei Agenten vom FBI. Weil es ist natürlich höchst fucking suspicious, dass einfach 6, 7 random Leute diesen Flugzeugabsturz überleben und einer vorher noch rumschreit, das Flugzeug wird abstürzen und dann stürzt es tatsächlich ab.
Alter, ich danke, dass du das erwähnst.
Das heißt, da machen sich zwei FBI-Agenten eben bereit, die Leute eben erstmal ins Kreuzverhör nehmen. Und ich finde das so gut, weil das baut halt dieses Mysterium auf. Weil wenn man sich mal versucht, da hineinzuversetzen, als jemand, der Final Destination noch nie gesehen hat, dann ist man schon daran interessiert, war das jetzt geplant? Steckt da irgendjemand dahinter? Und dann arbeitet das der Film ja erst so Stück für Stück heraus, so, nee, wir haben aus Versehen den Tod überlistet und jetzt holt sich der Tod scheinbar, was ihm zusteht, sozusagen. Und auch die Figuren kommen ja erst alle so Stück für Stück dahinter. Und das, was du beschreibst vom Tempo her, Robin, diese ersten 40 Minuten ist halt wirklich dieses Aufbauen, Entmystifizieren und dann wieder ins Mysteriöse drehen und auch wirklich, da gibt's ja dann noch eine Beerdigung und die ganze Schule kommt zusammen für eine Trauerfeier und wie alle Figuren mit diesem Thema Tod und dieser Survivor-Skill so in einer gewissen Art und Weise umgehen, also da werden sehr viele Facetten erstmal angeschnitten, wie einzelne Beteiligte halt auch damit klarkommen und Alex halt in diesem Kreuzfeuer steht mit Leuten, die ihm unfassbar dankbar sind, andere, die ihn absolut gruselig finden, Leute, die mit ihm nichts mehr zu tun haben dürfen, weil die Eltern das nicht mehr wollen, sein bester Kumpel Todd darf ihn nicht mehr sehen. Das sind dann halt alles so Dinge, wo dann halt, wir sehen das auch immer natürlich hauptsächlich der Hauptfigur Alex über die Schulter sozusagen, weil er ja auch derjenige ist, der das quasi verhindert hat über seine Vision. Und das fand ich doch für das Szenario, was sie aufmachen und natürlich, wo der Film ja ganz klar hinarbeitet, am Anfang erstmal extrem geerdet, sehr relatable, ob diesem wirklich obszönen Start, der ja wirklich erstmal so ein Action-Ansage ist und dann, wie du sagst, Robin, dann nimmt er erstmal das Tempo gnadenlos raus und erzählt erstmal, wie Figuren mit dem Scheiß dealen, bevor wir dann dazu übergehen, dass einer nach dem anderen krepiert und man als Zuschauer dann so da sitzt, boah, ist denn wohl der Nächste? Der wurde ja richtig geil stranguliert und dann fallen dir halt auch so Dinge auf. Also der Tod hat hier scheinbar einen Fetisch für Wasser und generell Leute mit Flüssigkeiten oder inklusive Flüssigkeiten umzubringen und ich finde es auch so schön, wie banal das dann einfach so vonstatten geht und dann auch hier wieder, der Flugzeugabsturz ist ja eine sehr überhöhte Form von, relatable, ne, Flugzeugabsturz hat ja keiner Bock drauf, aber dann diese Alltagsunfälle zu inszenieren, wo du dir denkst, ja, wenn die Verkettung an unglücklichen Ereignissen scheiße passiert, dann kann mir das auch passieren in meinem Haushalt und ich würde mich strangulieren in meiner Dusche. Das sind dann auch wieder so Dinge, wo sie ganz klar mit solchen Themen spielen und ich glaube, sehr viele Leute mit Anxiety haben eine sehr schlechte Zeit mit diesem Film oder danach, ganz ehrlich. Ich glaube, der drückt ganz viele Knöpfe bei ganz vielen verschiedenen Personengruppen, ey.
Es ist halt immer so schön zu sehen, wie die Sachen eskalieren können und du immer diese, weil am interessantesten finde ich es, wenn die Tode so anfangen, dass du erstmal nur so die Kamera zeigt auf irgendwas, ne, dann so Chekhovs Gun mäßig weißt du ja schon, okay, das wird irgendwo relevant sein, wenn der Film da so einen Fokus drauf legt, dann wird es irgendwann relevant sein und dann fängt das so ein bisschen wie so ein eigenes Rätseln auch an, okay, was genau passiert denn jetzt, also wie wird das jetzt ineinander greifen, damit dann letztendlich auch der Tod ausgelöst wird, also das finde ich ja auch bei der Lehrerin dann so interessant, wie du erst nur so, okay, Riss in der Kaffeetasse oder in der Teetasse und dann, okay, es wird hier auf einen, so hast du diesen Plattenspieler und so alles mögliche, wird da drauf fokussiert und dann wie die Dinge nachher ineinander fallen oder beziehungsweise sie dann auf irgendwelche Sachen dann drauf fällt. Und der Film, also gerade jetzt auch der erste, der nimmt das alles extrem ernst. Aber du hast dennoch gewisse, also es ist ja nicht, glaube ich, abzuschreiben, dass es ein gewisses komödiantisches Timing innerhalb dieser Setpieces gibt. Also wenn du dann Todd eben hast, der in seinem Badezimmer nachher selber stranguliert wird, in dieser absurden Position, wo natürlich auch dann geglaubt wird, okay, er hat sich dann irgendwie selber umgebracht oder sonst was. Ja. Ja. Das ist ja so, du stirbst beim Zähneputzen auf die absurdeste Art und Weise. Da verstehe ich es auch, dass man nach hinten raus dann immer mehr versucht hat, das dann absurder zu gestalten. Aber auch hier schon bei dem ersten Teil, finde ich, hat das gewisse Comedy-Elemente. Und auch jetzt beim erneuten Schauen habe ich das nochmal gemerkt. Ich habe das ja auch mit meiner Partnerin zusammen gesehen, kannte die Filme, glaube ich, gar nicht. Also vielleicht hier und da mal irgendwas vielleicht mal gesehen oder so. Aber den ersten, glaube ich, auch jetzt zum allerersten Mal gesehen. Und da habe ich das dann eben auch beim Schauen gemerkt, dass dann zwischendurch dieser so, whoa! So nicht dieses so, oh nein, oh, da ist die Person jetzt irgendwie gestorben. Und du denkst so, yo, was passiert denn da jetzt?
Ja. Das ging mir aber explizit am Anfang noch nicht so. Bei mir war das eine Entwicklung durchgemacht, wo du das mit dem Badezimmer halt auch sagst. Da habe ich auch aktiv gesagt, ich hatte das mit Lucy geguckt und während er da gefühlt minutenlang stranguliert wird und du siehst, wie seine Augen anfangen halt blutig zu werden und das sehr, sehr, sehr detailliert gezeigt wird, wie diese Strangulation passiert, da habe ich zu ihr gesagt so, das ist ja einfach nur so ein Teenager, ne? Das ist jetzt nicht wie so in so einem Splitter, ist wie in so einem Splatter-Film, wo halt dieser Teenager vorher schon irgendwie einer Frau an den Arsch gepackt hat, irgendwas Rassistisches gesagt hat.
Er hat Sex gehabt.
Generell irgendwie halt so ein luder 80er-Jahre-Teen war, der sterben musste, damit Gott unsere Welt nicht kaputt macht. Sondern das war halt einfach so ein Guy. Das war wirklich einfach nur ein lustiger Guy, der niemandem was Böses getan hat.
Der beste Kumpel von Alex, so. Ja. Guter Typ einfach, ne?
Der ja auch gefühlt, also Alex und ich würde auch sagen, er, die wirken auch auf mich jünger als traditionell die Splatter-Film-Opfer. Also es wird so erzählt, dass sie so alt sind wie also, ne? Aber sie wirken auch auf mich wirklich noch wie, die sind jetzt nicht die Leute, die in einem Splatter-Film rumfickend durch das Feriencamp irgendwie springen würden, sondern die, die würden erstmal ein bisschen anfangen zu kichern, wenn sie eine Brust sehen und dann sich in 2 Jahren nochmal melden, glaube ich. Jedenfalls,
oh, alles klar!
Jedenfalls, den dann zu sehen, wie er halt, er hat nichts gemacht. Und er wird dann einfach so brutal ermordet. Das ist schon krass. Aber es ist noch eine zweite Ebene, auf der dieser ersten Sache ist. Einmal die Sache von, es ist dieses Opfer. Und das, die zweite Ebene ist, der erste Tod ist noch merklich was anderes als die anderen Tode. Ich habe danach mal nachgelesen und es gibt ein IMDb-Trivia-Eintrag, der behauptet, das sei tatsächlich so gewesen in der beim Drehen des Filmes, dass sich da was geändert hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Leider hat meine Blu-ray-Version, wir haben ja die gleiche, Benny, bei dir weiß ich es, ja, keine Extras. Genau,
so eine Box.
Genau, ist so eine Collection. Und in diesem Trivia-Ding stand drin, dass im Skript stand und auch mit dem ersten Tod von Todd, der da zunächst gedreht wurde, das umgesetzt wurde, dass es halt einfach, es ist halt eigentlich keine ganz wilde, lustige Kettenreaktion, die so entsteht, sondern hier ist einfach eine übernatürliche Pfütze, die den Hauptcharakter ja. literally verfolgt. Es wird nicht gedreht als, oh, guck mal, hier passiert etwas, was, hier gibt's eine extrem unrealistische, bescheuerte Abfolge von Ereignissen, mhm. aber nichtsdestotrotz eine Abfolge von Ereignissen, die passieren könnte, wenn du denn Pech des Millenniums hättest. Das, was mit Todd passiert, kann nicht passieren. Weil was hier passiert ist, dass einfach eine Pfütze sich unabhängig von dem Boden denkt, ich verfolge
ich dieses Kind. Ich slide mal da so hin.
Genau. Und also es geht zu dem Kind hin und als dann er die Richtung ändert, woanders hingeht, dreht die Pfütze ebenfalls in ihrer Richtung ja. und verfolgt ihn weiter. Ja. Und der Trivia-Eintrag behauptet eben, dass das der Grund dahinter ist, weil hier noch der Plan war, das halt sehr eindeutig als hier ist der Tod, der halt mhm. Dinge steuert, um sich die Leute zu holen. Und ja. im Kern ist das ja auch danach noch so erzählerisch, aber inszenatorisch sind die danach folgenden Sachen sehr viel weniger. Hier gibt's offensichtlich eine unsichtbare Hand, die irgendwas mhm. einfach entgegen der physischen Gesetze dahin bewegt, sondern hier sind in der Filmlogik mögliche, aber extrem unwahrscheinliche Dinge, die dann vom Tod halt motiviert werden, dass sie passieren. Und das ist schon ein Unterschied in der Inszenierung, finde ich. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob der Hintergrund stimmt, dieses Trivia stimmt, was ich dort gelesen habe. Unabhängig davon finde ich, man merkt einen echten Unterschied zwischen diesem ersten Tod und dem danach folgenden Toten.
Das wird ja auch noch dadurch, ich sag mal, unterschrieben, dass ja dann, also das fand ich einen sehr witzigen Moment, wo wir auch vorhin schon mal gesagt haben, das Ding hat irgendwie auch so ein leichtes Comedy-Timing. Dieser Moment, wo der Todd dann wirklich in der Dusche jämmerlich strangulierend draufgeht und dann wird aber noch gezeigt, wie sich die Pfütze wieder so zurückzieht, ja. um quasi ja. die Spur ja, zu verwischen. Richtig. Ich denke mir auch, der Tod verwischt seine Spur, das ist so, ja. warum? Ja. Das fand ich ein sehr witziger Moment. Das hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Weil in meinem Kopf waren das auch wirklich alles nur noch, genau wie du es beschreibst, diese Verkettung von unglücklichen Ereignissen, die schon irgendwie passieren könnten. Aber du hast vollkommen recht. Dieser erste Tod ist ja wirklich ganz klar diese gefühlte unsichtbare Hand, wo man vielleicht noch mal als Erstzuschauer sich denkt, Moment mal, was passiert denn da jetzt gerade? Das ist aber scary, spooky shit, ne? Und da wird auch diese Brücke zu Akte X. Das ist tatsächlich noch mehr Akte X. Wo dann irgendwelche übernatürliche Scheiße passiert, aber der Killer sich dann wieder so langsam zurückzieht. Und wenn man den Killer oder diese Pfütze in dem Fall als den Killer betrachtet, die dann langsam wieder verschwindet und sprichwörtlich die Spuren verwischt, dann ist das schon ein bisschen funny. Aber ich glaube, sie haben sich dann einfach im Laufe der Produktionszeit irgendwie auch gefunden, muss man wirklich
ja,
so sagen. Und
ich bin
dann
sehr
wirkt
froh,
es
dass
eher
sie
so,
es geändert haben, auf jeden Fall.
Genau, und dann wirkt es eher so, als würde der Tod quasi einfach random Objekte des Alltags nehmen und die sprichwörtlich immer so gefühlt in die Richtung der Leute schmeißen. Und wie oft Figuren ganz knapp vor irgendeinem spitzen Gegenstand, der kurz vor ihrer Fresse ist, plötzlich anhalten. Das Stilmittel nutzen sie sehr häufig im ersten Film. Das ist aber auch immer witzig irgendwie. Und dann kommt man auch in so ein Mindset rein, wo man sich denkt, wie werden die jetzt wohl als nächstes sterben? Das ist ja dann auch so, das eskaliert dann so eine völlige Unberechenbarkeit irgendwann, womit der Film ja dann auch wirklich anfängt zu spielen, nach dem ersten Tod von Tod. Und dann halt auch Leute ganz klischeebehaft, das könnte fast schon aus so einer Family Guy-Episode sein, ne? Die stehen auf der Straße, streiten sich und plötzlich fährt so ein Bus vorbei und jemand wird aus dem Leben gefahren, ne? Und überall Blut spritzt. Und du bist so, ja, das ist zwar ein geiler Schockeffekt, das fand ich gerade sehr witzig.
Hat dieser Film dieses Klischee begründet eigentlich?
Das ist eine gute Frage.
Das habe ich mich auch sofort gefragt. Weil
oder waren das wie
2000.
Immer die Simpsons?
Der ist, na, kann auch, also 2000 ist jetzt 25 Jahre her. Und dieses stimmt. Bild von, also um das auszubeschreiben, ne, das kennt, glaube ich, jeder von euch, wenn ihr es nicht jetzt schon im Kopf habt, von es gibt eine statische Kamera, du siehst einen Charakter, wie er mit dem Rücken zur Kamera Richtung Straße läuft, auf der Straße stehen bleibt, sich umdreht zur Kamera, noch einem etwas sagt und dann kommt mit in-Universe mindestens 850 km/h ein Bus von links oder rechts angefahren und klatscht den Charakter einfach aus dem Bild. Das ist ja, also das, egal ob man es jetzt aus Lost kennt oder mein Lieblingsbeispiel, wo es dann noch ein absurdere Maß mit dem Meeting Joe Black, Rendezvous mit Joe Black, kann ich sehr empfehlen, falls ihr nicht da wisst, was ich meine.
Aktuellstes Beispiel wäre The Boys, der Beginn von The Boys Folge 1.
Ja, genau. Das ist ja ein ganz, 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 also wirklich überall bekanntes Motiv, das du gar nicht mehr benutzen kannst als Spannungsmoment, weil so, ne, sobald du die Kameraeinstellung siehst, weißt du, was passiert.
Ja,
du kannst es höchstens als Untergrabung nutzen. Aber hier wird es ja benutzt als für das, was es ist. Deswegen habe ich mich sehr gefragt, waren die die Ersten oder waren sie zumindest eine der Frühen, die das in dieser Inszenierung auch gemacht haben?
Da müsste man jetzt mal die Filme historisch durcharbeiten und wirklich gezielt nach diesem Element und Stilmittel suchen. Das ist eine sehr spannende Hausaufgabe für alle, die gerade zuhören. Ja. Belehrt uns eines Besseren. Da hoffen wir doch sehr auf euer Feedback.
Du müsstest mal überprüfen, ob es vorher noch irgendeinen Isekai gab, wo der Protagonist von einem Laster überfahren wird zu Beginn.
The day I reincarnated as a bus. Genau,
sagen, das ist einfach zu finden, weil das heißt dann, ich wurde von einem Bus überfahren und lebe nun in einer anderen Welt. Das wäre sehr.
Aber es ist aber auch wirklich ein fantastischer Tod, weil es so diesen Regelaufbau innerhalb des Films dann bricht. Weil du eigentlich, davor war es immer so, du hast diesen Aufbau, du siehst schon, da kommt irgendwas, da passiert irgendwas. Stimmt. Die Person ist eigentlich alleine. Vielleicht merkt dann irgendjemand anders noch, oh scheiße, da könnte irgendwas passieren, da müssen wir jetzt irgendwie hin. Weil du hast es ja dann Alex, dass er auch an manchen Szenen diese Zeichen bekommt, oh, mit der Person könnte jetzt irgendwas sein, ich muss jetzt noch schnell dahin, um die dann zu retten.
Und er hat so Kurzzeitvisionen.
Ja, genau.
Und
bei dieser Busszene ist es ja wirklich, alle Leute treffen sich gerade nur per Zufall. Das soll so dieser Effekt dann auslösen. So, hey, warum treffen wir uns hier gerade? Auch Billy kommt dann irgendwie auf dem Fahrrad
so
und wird nochmal
auf einem Filmset.
Wird dann irgendwie fast überfahren oder so. Und eigentlich sollte man ja damit rechnen, okay, wenn jetzt jemand stirbt, dann kommt wieder irgend so ein Aufbau und es wird darauf hingearbeitet. Aber in dem Moment ist es einfach dann nur dieses, oh, gerade sauer, nahe Kameraeinstellung und zack, kommt der Bus vorbei. Also das ist ja wirklich schon so ein ikonisches Ding und auch die Szene ist ja in GIF-Form millionenfach im Internet verbreitet worden, weil es einfach auch wirklich so ein visuell einprägsamer Moment ist. Und danach hast du das dann eigentlich nie mehr auf diese Art und Weise. Und dann gibt es immer wieder diesen Aufbau oder beziehungsweise es gibt für einen anderen Charakter, einen bestimmten Charakter einen Aufbau, wie in der Szene, wo sie mit dem Auto auf dem Zuggleis festhängen. Und dann denkst du, ah, okay, es ist jetzt der Aufbau, dass der eine Charakter stirbt, dann wird er gerettet und dann wird aber Billys Kopf abgesäbelt im nächsten Moment. So, aber du hattest trotzdem vorher einen gewissen Aufbau gehabt und diese Busszene, die ist auch, glaube ich, so der mittlere Tod müsste das eigentlich sein, so circa.
Ja.
Und finde ich, ist dann auch dort sehr abwechslungsreich. Also generell muss ich sagen, dass der Film eine gute Abwechslung darin hat, wie die Charaktere sterben und wie dann auch jedes Mal die verschiedenen Elemente genutzt werden dafür.
Du merkst wirklich dass sie jedes Mal, glaube ich, die Zuschauererwartungen so ein Stück weit untergraben wollten. Mit jedem Tod. Sie etablieren ein Regelwerk, sie etablieren Erwartungen und mit jedem Mal wollten sie, glaube ich, also egal, ob das jetzt dann sich heute beim Gucken Klischee behaftet anfühlt, ich glaube, Anfang 2000 war das schon so ein, oh, das ist ja krass. Und jedes Mal wieder saß man dann da und dann auch vom Tempo her machen sie das ja immer wieder, ne, nehmen sie so ein bisschen rein und wieder raus. Der Tod von der Lehrerin, den ziehen sie ja auch ewig von Valerie. Die ja dann auch sagt, okay, ich pack das hier alles nicht mehr, ich kündige meinen Job, ich muss hier wegziehen, ne, weil die es nicht packt so. Weil die ganze Klasse ist halt vor die Hunde gegangen, ihre Lehrkollegen und sie muss aus dieser Stadt raus. Und das hatten wir jetzt auch schon erwähnt, wo dann bei ihr erstmal dieser Sprung in der Kaffeetasse dafür sorgt, dass so ein paar Tropfen in so einen geilen alten Röhrenbildschirm vom PC hinten reintröpfeln. Und dann siehst du das auch so von innen. Das war eine geile Kameraeinstellung, by the way. Da ging mein Retro-Technik-Herz richtig auf, wie dann diese Tropfen auf das Motherboard drauffisseln. Und das sind dann so diese Momente, wo es sich sehr viel Zeit lässt und sehr krassen Aufbau macht. Aber auch die andere Szene mit dem Auto, die ist ja wirklich, wo man sagt, ah, ich weiß jetzt schon, in welche Richtung es geht. Und das hast du ja gerade schon beschrieben, Björn, dann die Figur, auf die man eigentlich, wo man denkt, da arbeitet es darauf hin, wird dann mir nichts, dir nichts gerettet und zack, eine Sekunde später trifft's halt den Nächsten. Und das nutzen sie ja dann auch wieder sozusagen aus Lore-Gründen, weil ja die Hauptfigur Alex dann irgendwie so ein ganz genius Plan plötzlich sich ausheckt oder so ein Verständnis dafür, wie der Tod angeblich vorgeht. Also das wird dann auch noch so etabliert, dass die dann wirklich einen Schlachtplan haben und dann merken so, okay, wenn es den einen nicht erwischt, dann springt es direkt über auf den Nächsten. Und mit dieser Logik wird dann quasi im letzten Drittel des Films dann quasi hantiert und jongliert auf dem Weg, wie diese Teenagerbande versucht, den Tod zu überlisten, der wirklich relentless ihnen nachstellt.
Leute, ich habe davon nichts gerafft. Habt ihr davon irgendetwas verstanden?
Weil ich hab das irgendwann einfach akzeptiert. Er hat diesen Plan gefunden, wie das in dem Flugzeug die Explosion kam, weil er das in einem Fernsehbericht gesehen hat. Und dann, wie die Splitter ausstrahlen und er sich dann daraus erschlossen hatte, wer im Flugzeug in welcher Reihenfolge gestorben wäre. Und so erschließt er sich das.
Richtig, das wird da erzählt, ne? Aber und sie geben sich in der Mitte des Filmes scheinbar Mühe, dass es ein für den Zuschauer nachvollziehbares Mysterium ist, bei dem du miträtseln können sollst, richtig. Weil du siehst so richtig, hier ist der Sitzplan der Leute, in dieser Reihenfolge wäre unter ihnen das Flugzeug wegexplodiert, das heißt, sie wären in dieser Reihenfolge gestorben, das bedeutet so, ich ziehe mir, aber ich habe dann den Platz gewechselt, das machen sie nur so kurz, dass auch ich so war, ich habe mir jetzt nichts davon gemerkt und sie zeigen das ja auch nicht von oben nach unten, sondern es geht von links nach rechts und unten und selbst wenn du dir gemerkt hast, wer wo sitzt, ist es nicht so richtig nachvollziehbar, warum dann die Reihenfolge jetzt so ist, wie er sich das sagt und Lucy, das war das ganze Zeit. Sie hat sich natürlich alles sofort gemerkt, hat ganze Zeit mitgerätselt. Was das Ergebnis war, dass die ganze Zeit war, hä? Warte, aber warum ist denn jetzt, hä? Und danach beim Recherchieren, und das glaube ich jetzt einfach, sie meinte, nichts davon ergibt irgendeinen Sinn. Je mehr du, je besser du dir im Kopf behalten hast, wer wo gesessen hat und was der Film sagt, was die Regeln sind, desto weniger ergeben die Schlüsse, die korrekten Schlüsse, die die Charaktere daraus ziehen, Sinn. Und das finde ich sehr, sehr seltsam. Das ist, find ich, für mich ein recht zentraler Kritikpunkt an dem Film, dass er scheinbar, nicht scheinbar, dass er, finde ich, vor allen Dingen im letzten Drittel einen wesentlichen Zeitaufwand damit verbringt, zu erzählen, guck mal, Alex versteht das jetzt. Und Alex erklärt Leuten immer, was jetzt der Plan ist vom Tod und warum das eigentlich jetzt sollte funktionieren sollen. Und er erwähnt immer, in drei oder in vier Szenen gegenüber verschiedenen Charakteren diesen Plan immer wieder, der ihm vorgibt zu wissen, wer jetzt in welcher Reihenfolge stirbt. Aber sie zeigen diesen Plan danach einfach nicht mehr. Sie zeigen ihn einmal in der Mitte des Filmes und danach erzählt er nur noch davon. Und ich habe das Gefühl, ich soll jetzt gerade auch mit nachvollziehen und raten können, wer jetzt als nächstes dran ist und wer nicht als nächstes dran ist. Weil es die ganze Zeit das zentrale Mystery-Element ist. Ja, aber ich habe überhaupt gar keine Grundlage, das nachzuvollziehen. Und scheinbar für all jemanden, der aktiv mitgerätselt hat und sich das gemerkt hat, hat es noch weniger Sinn ergeben, das zu verstehen. Und dann das hat mich sehr verwirrt, weil ich ganz das Gefühl hatte, der Film möchte, dass ich mitrate. Der Film möchte das als aktives Mysterium aufbauen und erzählt es auch so, aber gibt mir überhaupt gar keine Grundlage, um dieses Wissen, das der Hauptcharakter die ganze Zeit ausgibt, selber nachvollziehen zu können. Und das fand ich frustrierend irgendwann, weil ich einfach nicht wusste, soll ich verwirrt sein oder soll ich dem Charakter glauben? Oder weiß der Charakter nicht, was er sagt? Nichts davon erschien mir mehr irgendwie sinnvoll. Ja, es war kein Mysterium mehr, das darauf hinauslief, dass ich interessiert daran war oder dachte, oh mein Gott, ich frage mich, was stimmt, sondern das Mysterium für mich war, was möchte der Film mir hier erzählen? Was möchte der Film, dass ich glaube, also soll ich davon überzeugt sein, dass er richtig liegt? Oder soll ich daran zweifeln? Oder soll es offensichtlich falsch sein, was er sagt? Und wenn du das nicht weißt, wenn du ganze Zeit das Gefühl hast, du solltest es vielleicht besser verstehen können, als du es tust, für mich ist das eine sehr frustrierende Sache. Und das ist so mein größter Kritikpunkt. Ist jetzt nicht super, hat den Film jetzt nicht kaputt gemacht oder so für mich, aber das war eine Sache, die so im letzten Drittel für mich ein Frustfaktor war.
Das war, also aus meiner Perspektive ist das eigentlich nur dafür da, um dir so ein bisschen Anhalt zu geben, ob es ein Regelwerk gibt. Weil das ist ja bei Final Destination ist ja so ein bisschen, geht ja an sich in die Richtung eines Slashers. Also wo es ja dann auch oftmals dann nochmal darum geht, herauszufinden, okay, welche Person könnte jetzt als nächstes sein? Oder gibt es hier irgendwelche Regeln, die wir befolgen müssen, um dann eben auch herauszufinden, wie das Ganze aufzuhalten ist? Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der innerhalb der Serie immer frustrierender wird.
Da bin ich ja gespannt.
Das kann ich jetzt schon mal offenbaren, weil es immer so die Versuche gibt, dann was zu machen. Und dann, sobald du anfängst, länger drüber nachzudenken, bricht das jedes Mal in sich zusammen, leider. Und für mich ist es dann, es ist auch, glaube ich, sehr schwer, Final Destination 1 dann vom Rest zu trennen, weil, also ich habe ja die komplette Reihe an sich ganz gut im Kopf und auch mit den jeweiligen Regelwerken und dann spätere Sachen und wie das funktioniert, jetzt nicht nochmal retrospektiv auf den ersten Film zu übertragen, ist relativ schwer. Das heißt, wenn ich das gucke, dann schaue ich das auch mit dem, okay, ich weiß, was der Film für ein Regelwerk aufsetzen möchte oder zumindest glaubt zu haben. Und das heißt, dieser Mysterium-Teil, weiß ich nicht, ob dass ich das überhaupt noch in irgendeiner Form gut nachvollziehen kann oder wie ich mich auch damals gefühlt habe, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, sondern es war dann mehr dieses, oh, das ist jetzt die Regel und ich glaube jetzt einfach daran, dass das die Regel ist, so wie Alex das erzählt, bis irgendwas anderes passiert und dann, nee, das ist jetzt die nächste Regel, weil das baut sich ja auch so ein bisschen zum Ende drauf hin, wo sie ja immer davon ausgehen, so funktioniert das Ganze und so können wir das jetzt vielleicht besiegen und das wird jetzt passieren und dann passiert irgendwas anderes und dann so, ah, nee, das war eigentlich gar nicht so, weil neue Regel und aber warum das dann passiert, who gives a shit, ist so mehr für den Spannungsaufbau dann am Ende. Ne? Also jetzt ohne so, warum braucht das am Ende nochmal komplett, fast ein komplettes Jahr, bevor das dann wieder anfängt erneut. So, warum passiert das nicht irgendwie die Woche danach? Weil Tod hat sich ja auch nicht Zeit gelassen, jetzt nach dem Flugzeugabsturz, dass er gesagt hat, okay Leute, alles klar, ich gebe euch jetzt ein halbes Jahr und dann fange ich an, euch zu holen.
So, habe ich kurz Pause gemacht.
Ja, keine Ahnung, vielleicht war es dann so, oh, Schacks, oh, okay, nee, ich kümmere mich jetzt erstmal um ein paar andere Leute, ich muss noch, keine Ahnung, neues WoW-Add-on oder so durchspielen und dann komme ich
das
irgendwie
ich
zurück.
Okay, weil am Anfang hat es auch 3 Wochen gedauert. Nee, war das nicht sogar 6 Wochen oder so?
Nach der Trauerfeier, ja.
Ja, genau. Es gibt einen relativ großen Sprung zwischen
Es ist aber nicht so, weil ich glaube, am Ende sind es doch irgendwie mehrere Monate oder so.
Ja, es sind mehrere Monate. Aber schon mal irgendwie 1-2 Monate vergangen sind, das ist für mich so ein Ding von, das ist für mich nie ein Problem mit dem Plot oder so, weil wenn etwas nicht erzählt wurde, heißt es für mich nicht, dass es nicht passiert ist. Also ich weiß, das ist eine grundsätzliche Sache, für andere gilt da genau das. Aber das ist für mich so ein Ding, ja, aber warum soll das nicht manchmal 3 Jahre nichts Pause haben. Vielleicht denkt sich der Tod, haha, es wäre danach noch viel schlimmer, wenn du dann stirbst, weil jetzt hast du eine Freundin und die ist bestimmt schwanger und jetzt kill ich euch nacheinander. Weißt du, da kann ich mir irgendwie Begründungen ausdenken, warum das für mich Sinn ergibt.
Ja, ich glaube, das ist dann, da kommt wieder das Problem, ich habe halt die anderen Filme jetzt auch im Kopf und das ist ja, ne, also jetzt ohne, ich will jetzt keine Sachen vorweggreifen.
Björn, ich spring dir sofort dazwischen.
Es ist halt schwer.
Ja, aber Björn, der eine Satz, den du immer sagst, bevor du spoilst, ist, ich will jetzt auch nichts spoilen.
Nein, ich werde jetzt keine Sache erzählen.
Immer, und dann sagst du was.
Ich meine einfach nur, lass mich ausreden, dann wirst du sehen, dass es nichts Schlimmes ist.
Spoiler!
Ich meine einfach nur, diese Perspektive, die du gerade genannt hast, ist dann eben schwer jetzt für mich so zu sagen, ja, okay, yeah. Das ist dann halt nichts mehr, wie ich es dann sehen kann. Das ist immer so das Problem bei solchen Serien. Ich meine, das haben wir auch bei Saw schon gehabt, dass je weiter diese Sachen laufen, dass dann Dinge passieren, wo teilweise werden clevere Sachen aufgegriffen und teilweise denkst du dir, das ergibt rückblickend aber überhaupt gar kein Problem und damit zerstörst du sogar Sachen, die im ersten Film irgendwie aufgebaut wurden, retrospektiv. Ja.
Ich genieße das sehr, in der anderen Rolle jetzt zu sein.
Das stimmt. Du bist jetzt einfach 1-1 auf der anderen Seite. Es fehlt ja jetzt auch in der Runde so dieser absolute Mega-Enthusiast, der quasi noch irgendjemand bekehren musste, wie damals ich bei Saw. Aber ich denke, wir werden einfach alle gemeinsam die Liebe zu dieser Reihe irgendwie dann finden oder unsere eigene Freude.
Ich habe sie schon in mir, glaube ich. Ich finde, ich habe sie.
Ich glaube auch. Ich bin auch schon gut dabei, denn das, was du beschrieben hast, dieser Kritikpunkt, Robin, der ist bei mir gar nicht erst aufgekommen, weil ich das sofort akzeptiert habe. So, in dieses Mysterium werde ich mich gar nicht erst investieren. Mir ist scheißegal, wer von euch als nächstes dran ist. Ich bin einfach nur sehr gespannt zu sehen, wer, wie, wo, wann als nächstes dran glauben muss. Also dieses, ich wollte gar nicht miträtseln. Ich habe das einfach immer für bare Münze genommen. Wenn Alex gesagt hat, so, du bist der Nächste, dann habe ich gesagt, ja, definitiv. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie der drauf geht. Da gucken wir doch mal, wo die Reise jetzt hingeht. Also ich war da komplett detached und hatte gar keinen emotionalen Anker oder irgendwie die Interesse mitzurätseln. Im Gegensatz zu deiner Freundin, die gute Lucy, die da direkt gehookt war. Kannst du dir direkt sagen, es ist nicht
frustrierend ist das Wort.
Frustrierend, genau. Das ist nicht ein Whodunit und sie wird nicht drauf kommen, weil sie liegt immer falsch, wenn sie zu sehr drüber nachdenkt.
Wahrscheinlich. Nee, es ging einfach, das verstehen wollen. Es ging gar nicht darum, ich will es lösen, sondern genau, was ich beschreibe, dieses Gefühl von, ich will verstehen, was der Charakter sagt. Nicht, ich will lösen, dass der falsch liegt. Ich will einfach nur verstehen, warum er das sagt, was er sagt. Und da ist sie nie angekommen. Ja, aber ich verstehe auch sehr, was ihr sagt. Also für mich war es ja auch gar nicht, dass ich jetzt aktiv das dachte mir, ich will das lösen können. So, ich fand nur komisch. Es erschien mir redundant. Es gab mindestens zwei Szenen, wo ich sagen würde, okay, wenn ihr nicht wollt, dass ich aktiv mitrate, dann war die Szene ganz schön langweilig, weil alles, was ihr macht, ist zwei Charaktere nebeneinander zu setzen und der eine sagt, es gibt eine Regel und die funktioniert so und der andere Charakter, bist du dir sicher, funktioniert sie vielleicht so? Und er sagt, nein, sie funktioniert aus diesem Grund so und währenddessen höre ich nur weil nichts von dem sagt wirklich Sinn ergibt. Und das fand ich dann ein bisschen schade.
Da muss man aber auch, was wir, glaube ich, nicht außer Acht lassen dürfen, im Gegensatz zu sowas wie ein Saw, der zwar schon auch Teenager und trottelige Leute wie uns angezogen hat, wie die fliegen, war Saw ja auch immer schon dediziert eigentlich an ein erwachsenes Publikum theoretisch ausgerichtet. Und ich finde, der erste Final Destination, da merkst du noch sehr krass, das soll so der neue Teenie-Slasher sein. Und du hast halt ganz stark diese Teenager-Bezüge, die halt auch thematisch und wie die Leute damit umgehen. Ne? Alex lernt ja dann auch Claire kennen und sie ist so ein bisschen die Mysteriöse und sie macht so Kunst und lädt sie zu sich nach Hause ein und in ihrer Garage. Und dann steht sie so neben ihm und sagt so, diese Figur bist du. Und dann sieht sie
aus wie so ein Klischeehaft, Metallmännchen. Benny?
Ja,
ist dieser absolut. Charakter von Claire,
Clear Rivers.
Ja. Ist das ein klischeehafter Charakter? Weil mein Gedanke war tatsächlich zentral, also wenn ich das mit Slasher-Filmen vergleiche, ist das ein sehr unklischeehafter Charakter. Was ist denn das Gegenteil von klischeehaft? Ein origineller Charakter, würde ich fast sagen.
Ich meine nicht mal in einem Slasher-Setting selbst, sondern so, wie du Teenager abholst, ne? Dieses mysteriöse Mädchen, was da plötzlich auftaucht und irgendwie die Hauptfigur auch ganz gut findet. Es ist aber nicht so wirklich, ist es jetzt eine Romanze oder nicht? Aber weißt du, was ich meine? Es wäre so diese Teenager, ich sag mal, Standards irgendwie auch in jeder Figur symbolisiert und da hat jeder, glaube ich, irgendwie so einen Anker, den er sich rausziehen kann und das ist ganz klar für ein Teenager-Publikum geschrieben, muss ich wirklich sagen. Es hat so diese Young Adult-Vibes, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube echt nicht, weil ich glaube, das wollte ich am Anfang beschreiben, beziehungsweise nicht, ich glaube nicht, sondern ich persönlich habe das halt anders empfunden, weil was ich am Anfang mit der Atmosphäre beschreiben wollte, die ich so gut fand, ist, dass ich tatsächlich genau dieses Gefühl nicht hatte, dass ich dachte, oh krass, das fühlt sich nicht wie ein Slasher an, sondern das ist so langsam, das lässt sich so viel Zeit. Wenn ich das mit 15 gucken würde, dann wäre ich, glaube ich, würde ich, glaube ich, nochmal wiederkommen, wenn dann die zweite Filmhälfte losgeht. Ich würde in der ersten Filmhälfte in Ruhe weiter Wow zocken und dann in der zweiten Hälfte dann aktiv zugucken, weil sie sich so viel Zeit damit lassen und dann ist eben bei diesen Teenager-Hauptcharakteren ist das nicht der eine hotte Jock und die geile Blonde, die dann rumvögeln, sondern es ist halt der Teenie-Boy mit seinem Akne-Gesicht, der zu der Künstlerin geht, die ihm halt die ganze Zeit sagt, I'm horny as fuck, my guy, ja, aber indem sie halt seltsame Statuen baut und indem sie halt lange Gespräche führen, die total unaufgeregt sind und die metaphorisch sind, natürlich auf super billige Art. Das meine ich damit.
Ich meine das nicht mal als Kritik und ich meine das auch nicht Klischee wie in einem Slasher, sondern das ist, für mich ist da die Art und Weise, wie und was gesagt wird, so würden Teenager schon miteinander reden, glaube ich, wenn sie so in einer Situation sind. Wie du sagst, so, das ist so ganz auf dieses Zielpublikum im Kopf geschrieben. Und das meine ich nicht kritisch, sondern genau das Gegenteil.
Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge, die du sagst. Nämlich, die sind gut geschrieben wie echte Teenager und das ist für Teenager geschrieben. Weil was Teenager nicht sehen wollen im Kino, sind Leute, die so geschrieben sind wie sie. Weil das ist ja arschlangweilig und peinlich. Ich glaube, das ist, glaube ich, wo ich den Unterschied für mich sehe. Ich glaube, das ist zu langweilig geschrieben, um in diesem Genre für dieses Zielpublikum so richtig intendiert zu sein.
Können wir jetzt bitte eine 16-Jährige in diesen Podcast holen, um diesen Disput zu klären?
Der Tor ist abgefahren. Die 16-Jährige wird keinen 90-minütigen Film angucken. Bist du irre?
Was ist, wenn wir ihn auf TikTok streamen?
Ich glaube, wir bräuchten vor allem einen 16-Jährigen aus 2000. So, das ist auch nochmal.
Exakt. Wir brauchen noch einen 16-Jährigen mit funktionierendem Kurzzeitgedächtnis und der seinen rechtsradikalen Nationalsozialismus noch ein bisschen versteckt hinter einem Anschein von ich bin nur konservativ, weißt du? Heutzutage sind die Teenager ja alle offen rechtsradikal. Das ist ein anderes Thema. Können wir zum nächsten Podcast hin. Ich wollte noch eine Sache kurz ansprechen. Ich weiß, ich rede wieder viel, aber es ist eine Sache, wo ich an eurer Meinung interessiert bin, ebenfalls wieder. Du hattest gerade, ich glaube, Björn, ich weiß nicht, wer von euch es gesagt hat,
sorry, der andere, aber mit B.
Einer von euch hatte kurz in einem Nebensatz angesprochen, ich habe kurz darauf reagiert, dass ja die FBI-Agenten hier am Start sind.
Ja, genau, so. Richtig.
Das ist für mich auch ein wichtiges Thema beim Film. Und zwar jetzt, das ist jetzt nichts, was den Film besser oder schlechter für mich gemacht hat. Für die
das
Qualität,
macht Comedy.
Ja, genau, ist Comedy. Aber für die Glaubwürdigkeit des Films ist das ein Desaster. Weil...
Die sind die schlechtesten FBI-Agenten der Welt.
Es ist so fucking weird, dass dieser Junge nicht im Gefängnis ist, sofort nach dem Flugzeugabsturz.
Und auch nicht 24/7 gefoltert wird. Ja, ist richtig weird.
Findet... ihr müsst den gar nicht gesehen haben. Kennt ihr die Prämisse von Weapons? Und habt ihr Weapons gesehen?
Ja, ich habe den, hab den am Montag gesehen, tatsächlich. Ja.
Bitte noch nicht spoilern. Nein, lass mich bitte komplett
die Prämisse
in Ruhe.
Ich habe nur die Prämisse. Kennt die Prämisse? Kinder verschwinden. Ist die Prämisse von Weapons. So, und ich komme auf Weapons, weil in Weapons passiert etwas und das ist schlimm. Und das hat irgendeinen Grund, der nicht einfach zu erklären ist, wie in Final Destination. Und dann passiert Dinge, wie zum Beispiel, dass Charaktere sagen, ah, ich suche jetzt einen Grund, auf wen ich meine Wut projizieren kann. Ja? Ich bin jetzt, ich mache jetzt vielleicht Vorwürfe an Leute, die was dafür können oder nicht können, keine Ahnung. Aber
ist das Gesellschaftskritik, Herr Schweiger?
Naja, ich brauche, das ist einfach was Menschliches. Ne? Ja, ich kann es nicht logisch erklären. Hier ist jemand, die was gemacht
hier
oder nicht gemacht
Sündenbock.
Hat. Die hat was damit zu tun. Also bin ich wütend auf sie. Völlig nachvollziehbar. In diesem Film gibt es einen Menschen in einem Flugzeug, der sagt, das explodiert gleich. Dann geht er raus und dann explodiert das Flugzeug.
Ja.
Das ist gleichbedeutend mit einem Charakter, der sagt, ich bringe jetzt das Flugzeug zum Explodieren. Dann rennt er raus und explodiert's. Weil in der Filmlogik gibt es nicht einen FBI-Agenten, der sagt, naja, vielleicht war es ja übernatürlich.
Ja, ja, exakt. Die machen die beschissenste Arbeit überhaupt.
Der einzige Grund, wie es passiert sein könnte, ist, dass er das gemacht hat oder wusste, dass es passiert. Aber Benny, Björn, du kannst ja sagen, ja, die beiden Agenten sind unkompetent, oder? Nee,
der ganze Apparat versagt.
Es ist ja nicht nur der Apparat, es sind ja die Menschen. Jeder einzelne Mensch um ihn rum ist, krass, dass du ein Hexer bist. Jeder einzelne Mensch sagt so, Alter, das ist ja der Wahnsinn, dass du einfach ein Hexenmeister bist und das gesehen hast.
He's a
Kein
Wizard.
Einziger Mensch ist like, holy fuck, der hat, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären, aber ich glaube, der hat eine Bombe. Ich weiß, warum wusste der das? Jeder Einzelne ist cool, dass du diese Fähigkeit hast. Wann sterbe ich eigentlich? Die sind da sofort all in.
Ja, richtig. Er wird direkt zum Medium erhoben, ne? Wie Jesus.
Ja.
Ist das nicht angenehm, sympathisch, naiv?
Toll. Exakt. Deswegen sage ich auch, es ist jetzt nicht aktiv, dass das den Film schlechter macht für mich oder so.
Ja.
Es ist diese Entwicklung, die dieser Film für mich in zwei Hälften teilt. In der ersten Hälfte des Films ein Thriller, ein Drama in vieler Hinsicht sogar, der versucht, eine Nachvollziehbarkeit aufzubauen, der versucht, eine realistische Umgebung für diese übernatürlichen Geschehnisse aufzubauen, der macht das auf so eine nachvollziehbare, spannungsgeladene Art. Und dann die zweite Hälfte, die sehr, sehr viel absurder, größer wird, lustiger wird, dann ja auch mit Hitchcock, der immer so ein bisschen auf der Comedy Relief ist. Und dann halt auch die Nachvollziehbarkeit völlig den Bach runtergehen lässt, weil einfach für mich ganz zentral, dass dieser Alex nicht im Gefängnis sitzt und das geht ja noch dahin, weil also der tut ja alles dafür, dass dann doch irgendwie mal da landet. Aber nicht nur, dass er nicht im Gefängnis sitzt, sondern auch, dass alle Charaktere um ihn rum fein sind mit ihm. Das ist die eine Lehrerin, die ist so ein bisschen spooped out, aber auch nicht, weil sie sagt, der ist ein Terrorist, sondern die spooped out erneut, weil sie sagt, der ist ein fucking Geist, der kann die Totenwelt sehen. Und das finde ich so, du sagst es selbst, es ist so unschuldig, naiv, bescheuert,
ja.
Dass das dann irgendwie wieder sympathisch ist.
Wenn der Film auch nur ein Jahr später gedreht worden wäre, dann wäre das ein knallharter Thriller geworden, das kann ich dir aber sagen, wo ganz viele Leute ganz, ganz zynisch zerstückelt worden wären. Das ist genau so. Ich weiß, worauf du hinaus willst, und ich finde auch, dass diese ganze Polizeiapparat, das ist ein einziges Meme-Fest, die hecheln dem immer hinterher, du sagst doch gerade, wie er da rumschleicht. Wie er da rumschleicht, als da die Lehrerin drauf geht und auch wie sie durch den Wald rennen und ihn verlieren, wenn er in ein Boot steigt und sie sagen, ja, dann lass uns außen rumfahren. Es ist so geil dumm.
Diese 7 FBI-Agenten mit Raketenwerfern quasi ausgerüstet und dieser kleine Junge, 1,27 Meter hoch,
steigt auf ein Boot und rudert
wirklich mit 0,05 km/h davon und so, oh, alle zurück und lassen nicht eine Person da stehen oder so, weil sie schießt ein Loch ins Boot. Boot, schießt ihm in den Kopf, ich weiß es nicht.
Das es ist gibt noch einen lustig. Weg, wo er hin kann, auf die andere Seite des Sees. Ja, no shit, Sherlock.
Ja, fand ich, das fand ich auch sehr, sehr funny.
Das ist wirklich gut. Also der Film wird nach hinten raus wahrscheinlich unfreiwillig komisch.
Also das ist euch dann aber auch nicht so, also es war bei euch kein aktiver Gedanke während des Films. Beziehungsweise, Björn, bei dir ist es dann wahrscheinlich so, für dich ist das, du warst, also vielleicht mal die Frage an dich gerichtet, Björn, konkret, weil du diese Erfahrung gemacht hast. Was war diese erste Hälfte für dich, als jemand, der so viel tiefer in der Reihe ist, der so viel auswendiger die Filme auch kennt? Ist das dann eine langweilige Erfahrung für dich, wenn du in der Spannung nicht so richtig drin bist oder in dem Mysterium auch nicht da drin bist? Oder ist das auf einer anderen Art und Weise unterhaltsam gewesen?
Nee, für mich ist das ja immer noch unterhaltsam. Das ist ja genau wie bei anderen Filmen, die du schon dutzende Male gesehen hast, wo ich dann durch die oder die Machart dann genießen kann. Also wo ich dann den Film auf dem Level eher betrachten kann, vor allem weil ich ja schon weiß, was passiert und was in der Handlung eben so vorkommt. Und das heißt, dann kann ich mich auf die Aspekte deutlich mehr fokussieren oder beziehungsweise auch schon so eine gewisse Vorfreude aufbauen, was jetzt eben noch kommt. Weißt du, dass du jetzt schon, du weißt, der und der Charakter wird als nächstes sterben. Und auch das kann dann oftmals die Erfahrung verbessern, weil mit dem Kontext, wie das Verhalten ist, wie Charaktere was von sich geben und du weißt dann schon, ah, okay, das und das wird dann demnächst passieren. Also das heißt, für mich war das immer noch sehr unterhaltsam, also und vor allem hauptsächlich natürlich dann wegen der Machart des Films dann.
Ergibt Sinn, ja, ergibt Sinn. Ist denn der erste Teil, also wo ist der für dich? Ich habe ja immer dann auch meine Rangliste
gescheert. Wir machen am Ende wieder ein Ranking. Wir versuchen
das zumindest. Das fänd ich sehr schön, wenn wir es machen können. Ich erwarte jetzt nicht von dir, dass du eine Rangliste der ganzen Reihe wieder
gibst. Nee, das würde auch, glaube ich, das wäre, fände ich auch, glaube ich, tatsächlich spoilerhaft. Würde
ich vorwegnehmen, genau. Also, ich meine eher einfach als grobe Richtung. Ist dieser erste Teil für dich denn, weil das ist ja bei Saw voll so, wo ich sage, der ist halt so ein anderer Film als die anderen Filme. Das war noch für sich dieses eigene Ding, das dann ein bisschen verhonepiepelt wurde mit der Zeit. hier war es noch so ein ganzer, so ein Film. Es war ein richtiger Film, den die gemacht haben. Nicht nur ein Saw und nicht nur ein Final Destination.
Final Destination ist auf jeden Fall, der steht nochmal für sich innerhalb der Reihe. Also das finde ich, das merkt man auch dann schon und das werden wir auch wahrscheinlich drauf ansprechen bei der Episode zum zweiten Teil. Also auch der Look and Feel ist bei dem Film nochmal ein bisschen anders, weil ich finde, der ist halt eher an die 90er gebunden und die späteren Filme wirken dann auch wie so Filme aus den 2000ern tatsächlich. Also gerade auch der dritte Film, da merkst du erkennst die Jahreszahl bei dem Film einfach. Das siehst du sofort bei dem Streifen. Und das, was natürlich auch die Tode betrifft, ist, hier wurden Sachen etabliert und da war es dann neu, dann war es zum ersten Mal. Das ist ja genau wie bei Saw auch mit die Fallen waren etwas, was sie mit reingenommen haben und es ging mehr um den Thriller an sich von diesem einen Spiel in dem Raum, was man gemacht hat. Und dann wurde es ja nach und nach, okay, wir müssen hier krassere Fallen, wir müssen hier dieses Twists über Twists und sonst was irgendwie noch mit einbauen. Und das wurde ja dann immer absurder auch. Und das ist dann auch etwas, was bei Final Destination passiert. Und dadurch bleibt der Film auch relativ einzigartig, würde ich nochmal sagen, innerhalb der Reihe. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, oh, da merkt man jetzt irgendwie den krassen Abfall, sondern die Filme machen dann was oder entwickeln sich in sowas Eigenes, würde ich mal sagen. Und der erste Film, ohne jetzt ein festes Ranking oder so festzulegen, ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also mir gefällt der erste immer noch extrem. Er hat jetzt nicht die besten Tode oder so und er macht jetzt auch nicht mit der Handlung die besten Sachen, aber rundum ist das wirklich ein super solider Streifen, den man auch weiterhin so für sich sehen kann. Also der wurde ja so alleine geschrieben und der funktioniert auch immer noch und muss auch sagen, hat mit das beste Ende, wenn es jetzt um so noch diesen finalen Schlag in die Fresse geht. So, weil das ist ja etwas, das wenn die späteren Filme dann kommen, dann rechnest du ja immer damit, okay, kommt jetzt nochmal so eine Szene wie beim ersten Teil. Weil hier ist es ja dann dieses, oh, wir haben es alle überlebt. Also, was heißt alle, aber wir haben jetzt die letzten drei Charaktere, haben es überlebt. Wir haben den Tod ausgeschaltet, indem andere Leute uns gerettet haben. Dadurch wurden wir übersprungen. Es geht auf die nächste Person über. Und jetzt sind wir alle paar Monate oder ein Jahr später und treffen uns dann per Zufall in Paris eben wieder. Und hahaha. Und auf einmal merkt dann Alex wieder, oh, da ist irgendetwas.
Es geht schon wieder los.
Der Film hatte auch hier wieder so ein paar Sachen vorher schon gezeigt, aber du wusstest jetzt nicht unbedingt, dass das relevant sein wird für diesen Tod. Und diese finale Kameraeinstellung, dieser finale Schnitt, das ist mit einer der besten Enden aus Filmen aller Zeiten. Das sieht so geil aus, wo halt wirklich Alex gerettet wird und du dann diese Kameraperspektive hast, wie er so von unten gefilmt wird und dann so, ne, ah, wer war jetzt als nächstes dran? Und dann siehst du, wie dieses gigantische
Bam Margera kommt von der Rampe gesprungen.
ja, du hast wirklich diesen, ne, ja, es könnte aus dem Tony Hawk Level oder so sein, wo was kaputt geht. Und dann kommt einfach nur dieses, ja, Logo angeschwungen von dem Gebäude, was sich losgelöst hat. Und du siehst, wie das ankommt und so im letzten Moment kommt dann einfach die Schwarzblende. Dass du theoretisch könnte irgendwie noch die Möglichkeit passieren, dass er sich wegduckt oder irgendwer reingesprungen kommt, aber du weißt eigentlich so ganz genau, der wird jetzt mitgenommen.
Jetzt muss ich mir gerade vorstellen, wie die Frau, wie Clear reinspringt, ihn von der Seite wegstößt und dann liegt er vor Alex und Clear steht vor ihm und dann haben wir das exakt gleiche nochmal, aber noch ein bisschen weiter weg von der Kamera.
Dann wird's ein Family Guy Sketch.
Und das Hein kommt wieder zurückgesprungen.
Er schwingt wieder zurück, genau.
Alex muss schnell wieder aufspringen.
Aber einfach wirklich so als kraftvoller Moment, wie du ihn endest. So, du zeigst das nicht, du gibst dem Film, weil du hast ja vorher diese Auflösung, diese Resolution, ne, das, was du ja auch bei Horrorfilmen oftmals dann, also bei so Slashern auch oftmals dann hast. Wir haben es jetzt geschafft. Wir haben das Böse besiegt.
Genau, und hier kurz, um das festzuhalten, geschafft ist, wir haben jetzt alle einmal übersprungen, somit ist keiner mehr dran,
genau,
nach der
Logik. Genau.
Das ist die Idee.
Ja. Das ist das, genau, dass wenn du jemand, also das, was die, das meinte ich halt vorhin, dass sie die Regeln so Stück für Stück entdecken und halt immer glauben, wir wissen das jetzt. So, dass wenn du jemanden rettest vor dem Tod, dann wird er übersprungen, weil das merken sie ja in der Szene, wo das Auto auf den Gleisen festhängt und dann Alex den Typen aus dem Auto zieht, ihn rettet und dann, oh, ich hätte ja eigentlich sterben sollen, okay, und dann wird Sean William Scotts Billy-Charakter abgesäbelt, weil dann der Zug über das Gleis fährt und dann ist noch so ein kleiner Rest Metallstück, was dann weggewirbelt wird und das ihm den Kopf dann abrasiert und dadurch dann die Idee kommt, okay, wenn jemand übersprungen wird, dann ist dann eben auch die nächste Person dann sofort dran und man glaubt eben, okay, das wird nicht mehr von vorne anfangen, sondern wenn das einmal durch ist, dann bleibt das eben und damit gehen sie auch ins Leben und dann kommt nochmal dieser finale Abschluss und das ist ja auch etwas, was in manchen Horrorfilmen passiert, so Nightmare on Elm Street hat das ganz bekanntermaßen, dass sie glauben, wir haben Freddy Krüger jetzt besiegt und dann kommt diese finale Abschlusssequenz, wo sie im Auto sitzen und dann zieht sich aber so ein Freddy Krüger Autodach drüber und die Mutter von der Protagonistin wird
plötzlich ist der Pullover wieder da.
Ja, wird durch die Haustür gezogen und das ist dann nochmal so der finale Schockmoment, mit dem du dann dagelassen wirst als Zuschauer im Kino oder jetzt eben
klassisch
vor
Slasher,
vom
ne?
Fernsehen.
Zum Ende hin,
na, also,
eigentlich.
Und das, was ich daran mag, ist, dass es diesen Moment nicht zeigt, weil normalerweise was passiert ist, du siehst noch irgendwie in der Form, die fahren dann weg oder die Mutter wird dann so reingezogen, sondern hier siehst du einfach nur, wie das Gewicht von diesem Logo auf ihn zuschwingt und du weißt, was passieren wird und kurz bevor ist dann einfach Schwarzblende und du wirst so mit diesem Moment alleine gelassen, wo ich nämlich noch genau weiß, so, oh mein Gott, ist das jetzt passiert oder konnten sie es dann irgendwie nochmal schaffen, weil zu dem Zeitpunkt weißt du es ja nicht. Du hast ja keinen zweiten Teil, der mit der Lore aufbaut und dir dann erzählt, maybe, ob da was passiert ist oder nicht. Du wirst dann einfach nur da gelassen und ich weiß halt auch wirklich genau, wie ich damals so im Free TV das gesehen habe und einfach nur so, oh, what the fuck, ich habe keine Auflösung. Und dadurch bleibt dir das, finde ich, auch oder mir zumindest blieb das dadurch immer im Gedächtnis, weil ich nicht diese finale Auflösung bekommen habe. Da wurde noch, ne, also das, was David Lynch gerne macht, dir keine Resolution geben, dich mit irgendwas zurücklassen, wo du halt nochmal drüber nachdenken kannst. So, wir können dir keinen Abschluss geben. Ne? Ja, das ist ein Lynch-Ding, auf jeden Fall. Also gerade was Twin Peaks betrifft.
Ich würde sagen, es ist ein Lynch-Ding. Ich würde nicht sagen, dass das hier ein Lynch-Ding ist, weil sie geben den Abschluss ja hier. Also, sie machen den Schnitt weg ja nicht, um die Frage offen zu halten, sondern ne, sie machen den Schnitt weg, weil es offensichtlich sich auserzählt hat und dass der.
Ja, aber du weißt ja trotzdem Punkt nicht ist. Dann immer noch, was mit den anderen Charakteren passiert. Also,
es wirkt aber schon nicht mehr wichtig, weil diese ganze Resolution, am Ende muss man auch dazu sagen, am Ende geht's dann schon recht schnell, ne? Nachdem sie dann diese Überwindung hatten und es diese sehr lange Szene gab, wo Clear versucht wird, minutenlang mit Strom und Wasser zu brutzeln in ihrem eigenen Haus, was auch sehr witzig ist. Ich hatte es ja schon gesagt, der Tod hat echt einen krassen Wasserfetisch, also es werden sehr viele Tode entweder durch oder mit Wasser verübt und auch generell ist Wasser immer ein sehr schönes Stilmittel, bei so gut wie allen Todesfallen. Und danach, nachdem das durch ist, gibt's ja dann diesen ganz fast schon wieder, ne, hier wieder das schöne Wort, klischeebehafteten Abschluss, wo sie sich dann alle treffen und alles ist vermeintlich gut und dann sitzt man ja schon da so als Zuschauer und reibt sich schon die Hände und ist so, ach komm, jetzt passiert doch noch was, das wissen wir doch, jetzt muss doch gleich wieder irgendwas losgehen und das passiert dann halt auch, ne, und genau wie du sagst, also ich würde es jetzt nicht als einen der besten Filmenden aller Zeiten beschreiben, ich gebe den Punkt, cool. Ja, dass man, dadurch, dass es nicht aufgelöst ist, hat man zumindest diesen Schockeffekt des Nachdenkens, absolut, also ich probiere auch immer wieder diese Erstsichtung irgendwie abzurufen geistig, ist natürlich unfassbar schwer, aber auch Leute, die den damals gesehen haben, waren bestimmt auch durchaus positiv geflasht von diesem Ende, das ist schon so ein, das ist ja krass, und dann geht man halt, ne, wenn das Ende irgendwie überraschend oder gut, es ist ja auch bekannt, dann interpretiert man so einen Film auch nochmal deutlich besser, als wenn das Ende irgendwie ein Slog gewesen wäre. Aber es wundert mich nicht, dass das dann auch zu so einem Franchise wurde, weil das war natürlich so, glaube ich, hat so einen Eindruck hinterlassen bei ganz vielen Leuten im richtigen Alter, ne? Wie wir schon gesagt, wir suchen ja nach dem fiktiven 16-Jährigen, der den Film nochmal zum ersten Mal sieht in den 2000ern und da wirklich, glaube ich, sagt, krass, das war einer der besten Filme, die ich gesehen habe zu dem Zeitpunkt. Also ich verstehe das. Heute guckt man da natürlich relativ abgeklärt und irgendwie nüchtern drauf, muss ich
jetzt
mal sagen.
Ja, vor allen Dingen du, wie du am Anfang ja erklärt hast. Ja.
Genau, mit meinen schweißnassen Fingern.
Das ist tatsächlich extrem unwahrscheinlich.
Das ist schon, ich hoffe es so sehr, das bitte nicht.
Das ist faktisch korrekt, dass es unwahrscheinlich ist. Ich will ja auch nochmal betonen, ich stimme Björn völlig zu bei der Qualität des Endings, das ist super cool.
Ja.
Ich
würde, auch wenn dieses Frankreich-Set so scheiße aussieht, aber es ist aber auch sympathisch im Art und Weise scheiße.
Das meinte ich auch einmal in den USA, als sie sich dann in dieser Kleinstadt versehentlich einmal treffen, zufällig. Das ist so ein lustiges Set einfach, aber das mag ich total, weil heutzutage würden sie vom Greenscreen stehen.
Absolut.
Wo ich das sehr andere Gefühl habe, ist einfach dabei, was die Wirkung ist von dem Cut to Black. Übrigens sehr schade, dass halt Gunshot Cut to Black wurde ein Klischee, aber Huge Swinging Sign Cut to Black nicht. Wäre eigentlich schön. Ich finde, dass dieses Cut to Black erzählt das Gegenteil von was passiert hier als nächstes? Hier gibt es so viele Interpretationsmöglichkeiten. Ich finde, das Cut to Black erzählt, hier gibt es nur diese eine offensichtliche Ende, nämlich der wird jetzt platt gemacht und die Bedeutung davon ist, ihr könnt dem nicht
entkommen. Dann geht's weiter.
Auch das Weiter ist für mich, das ist für mich halt das schöne, coole, passende, traurige, nicht Happy End, whatever, das nicht Happy End halt von wegen, was hier erzählt wird, ist, ihr könnt nicht entkommen, Punkt.
Ja.
Was die Sequels dann daraus machen, die zu dem Zeitpunkt nicht geplant waren, sei mal dahingestellt.
Es gibt einen sechsten Film, der heißt Bloodlines.
Ja, genau, das ist mal dahingestellt. Aber für mich ist als abgeschlossener Film dieses Cut to Black eine sehr eindeutige Erzählung von, der ist tot, die Erzählung hiervon ist, ihr könnt ihm nicht entkommen. Ihr dachtet, ihr könnt ihm entkommen, das hier ist der Schlag in die Fresse, ihr könnt ihm nicht entkommen. Diese beiden Charaktere sind de facto tot. Sie können es versuchen rauszuzögern, sie können versuchen, was sie wollen, sie können dem nicht entkommen. Und das ist für mich das, was das Cut to Black erzählt hat. Was also eine andere Wirkung ist, als du erzählst, Björn, aber die Qualität trotzdem ist genauso was Positives für mich, was ich sehr gerne mag. Unterschiedliche Interpretationen, die trotzdem am Ende beide genauso positiv sind für die Einschätzung der eigenen.
Also es ist halt immer dieses, solange du, also klassische Filmregel oder beziehungsweise so Franchise-Regel, solange der Tod nicht explizit gezeigt wird, ist ein Charakter quasi nicht gestorben, außer es wird dann im nächsten Teil confirmed, etabliert. Weil das ist immer so die klassische Regel.
Das ist die Regel halt von Slop. Das ist die Regel.
Von Slashern.
Naja, von allem. Von Anime, von Popkultur. Das ist halt eine Popkulturregel von, hier sind endlos Geschichten, die, es ist, der Kanon ist wichtig, du musst immer wissen, was mit allen passiert ist und so etwas. Aber wenn wir über Geschichten reden, die unabhängig von Franchising funktionieren und die einfach eine Wirkung für sich bei dir machen sollen, finde ich, da ist ja das nicht erzählte, explizit nicht die Erzählung von, ich erzähle dir das nicht, weil, das, ich will mir offen halten, dass der noch lebt, ne? Ich mach das nicht, weil ich implizieren will, dass er noch lebt, sondern ich mach das, weil hier die Geschichte zu Ende ist und weil du weißt, wie es ausgeht und so oder so etwas. Also, es passt nicht zu dem, was es dann natürlich wird, nämlich eine sechsteilige Horrorreihe, die, oder sieben, sechsteilige Horrorreihe, die dann noch weitere Teile bekommen wird. Deswegen, natürlich machen sie dann was anderes da draus. In dieser Art ist das aber so, also, ich habe da gerade widersprochen bei Lynchian, aber es ist, ich muss dann auch wieder dahin zurück, es ist so überraschend kunstvoll. Es ist so überraschend nicht klischeehaft für also eine Horrorreihe, finde ich. Dass sie halt sagen, guck mal, hier ist eine ultra brutale Sache, die passiert. Wir müssen sie dir nicht zeigen. You get it. Na klar müsst ihr die zeigen, wenn ihr eine Slasher-Horror-unterhaltsame Blödsinn produzieren wollt. Und machen sie ja auch, ne? Aber das gilt ja allgemein für den Film ein bisschen. Diese Tode dieser Charaktere, das wird zelebriert am Anfang mit dem Flugzeugabsturz. Und wenn es danach länger gezeigt wird, dann ist das, finde ich, keine Zelebrierung von, ja, oh mein Gott, ist das cool und abgefahren und lustig. Sondern es ist eher, oh mein Gott, der erstickt langsam, das ist ganz schön eklig. Und danach ist es oft einfach, jetzt ist er tot, ne? Es kommt ein Bus von links oder es gibt eine Explosion oder sonst irgendwas. Also die Tode sind gar nicht so sehr dieses völlig absurde, die Charaktere leiden für 10 Minuten, während sie langsam verbrennen und es passiert das und dann das. Sondern es ist relativ, die Aktion ist der Punkt, nämlich dass die Person stirbt.
Genau, dass sie stirbt, ja.
Und exakt. Das ist schon, das fällt mir gerade erst so ein bisschen auf. Und das gilt auch nicht universell, ne? Die Lehrerin wird ja auch sehr lange dann doch erlebt eine Tortur, aber ich glaube, man kann da einen Unterschied merken zu den Nachfolgern, aber das weiß Björn besser, das ist für mich jetzt nur so eine Möglichkeit, die ich sehe.
Also aus meiner Erinnerung zitiert, freue ich mich da auch sehr drauf und ich habe, glaube ich, auch jetzt schon so ein bisschen Bock, wenn es dann, weil wir hatten ja auch extrem viel Spaß an Saw, wenn dann die Fallen sehr abstrus wurden, wenn das dann irgendwie so sehr technisch und abgefahren wurde, da haben wir auch sehr viel Spaß rausgezogen. Ich glaube auch, etwas, worauf ich mich tatsächlich ungeniert freue, ist, wie absurd wird's in den kommenden Filmen, weil was du beschreibst, ne, auch jetzt mit diesem eher, ich sag mal, Kunstkniff als Ende mit dem Cut to Black, wenn das hier so ein Arthouse-Film wäre, dann könnte man fast sagen, auch da steckt jetzt eine ganz tiefe Metapher und Bedeutung drin, aber da ist es halt wirklich, ja, es ist halt jetzt das Ende von Final Destination 1, okay, we get it, keiner wird entkommen, alles klar. Upsi, wir haben ein Franchise erschaffen und gegründet, jetzt geht's aber richtig los. Ich glaube, der Ton, den wir einschlagen werden, wird schon beim nächsten Podcast und zum zweiten Film schon deutlich anders werden, aber ich glaube, irgendwann kippt es dann auch so für mich und ich denke, das ist dann auch, wo es dann auch für die meisten Zuschauer dann hingegangen ist irgendwann, in diese Sensation Geilheit. Dass du sagst, wie absurd wird's denn noch? So diese typischen Autobahn-Gaffer-Mentalität, dass man dann so doch mal kurz hinguckt, ne? Was ist denn da gerade passiert? Ich meine, ich bin keiner, der sowas eigentlich im echten Leben macht, aber im Rahmen von so einer Filmreihe habe ich, glaube ich, ungeniert Freude zu sehen, wie kreativ oder dumm dann diese ganzen Sachen passieren und diese Verkettungen von Zufällen, also was wird der Tod wohl als nächstes machen, ne? So, wenn wir schon bei Bam Margera sitzen. Ja. Whatever the fuck I want.
Was stellt er wohl als nächstes an? Weiß ich nicht. Da ist ein großer Trakt mit Baumstämmen.
Mal gucken, oh, krass, dann lass ich nochmal einen reinfallen.
Ach ja. Es wäre übrigens eine sehr crazy Sache gewesen, wenn du stattdessen gerade gesagt hättest, ne, diese Autobahn-Gaffer. Ich mache das auch manchmal, finde ich ganz lustig.
Ich bin der den Baumstamm von der Brücke schmeißt. Das bin ich.
Ach, das ist eine Person, die das immer in Deutschland überall macht.
Ich habe viel zu tun, du. Mann, ich habe auch immer wenig Zeit an den Wochenenden. Feiertage ist auch immer sehr beliebt. Das ist
ja fucked up von dir. Finde ich nicht gut. Nee, finde ich nicht gut. Kann ich nicht. Ja. Ich persönlich finde das nicht gut.
Ja, Gott sei Dank bin ich abgestürzt mit dem Flugzeug, ne?
Björn, sag mal du was du mal gemacht hast, was illegal ist und Leute umgebracht hat. Nur damit Björn Benny nicht so alleine da stehen muss.
Er ist richtig.
Ich muss gerade wirklich überlegen.
Ob ich noch mit diesem Podcast teilhabe.
Ja, du hast. Ja, ich habe niemanden umgebracht. Ja, we get it. Ach, langweilig ist das.
Boring.
Hauptcharaktermaterial ist das nicht, Björn. Sorry.
Richtig, das ist schlechtes Aura-Farming von dir gerade.
Ich versuch gerade legit mal zu überlegen, ob ich irgendwelche Situationen habe, wo zumindest es theoretisch möglich gewesen wäre, dass das basierend auf dem Handeln nachher
Oh, dass
irgendjemand draufgegangen ist.
Warst du mal in einer schwenkendes Schild Cut to Black-Situation? Du hast das Schild zum Schwingen gebracht.
Nee, das nicht. Aber ich habe, glaube ich, mal, weiß ich nicht, wenn du...
the most fucked up thing I've ever heard.
Ich habe wirklich mal einen riesigen Stein von der Brücke geworfen, aber da war ich ganz jung.
Da war ich ganz jung. Ich glaube höchstens mal irgendwie im Winter oder so Wasser auf die Straße oder so gekippt. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, vielleicht ist da jemand drauf ausgerutscht und.
Das ist auch fucked up.
Das war ja nicht Absicht von wegen, ich mache das jetzt sonst was. Das war, glaube ich, einfach eher so, es war Winter und dann irgendwie, ich habe noch hier ein bisschen Wasser und dann hast du es da einfach auf den Boden irgendwie geworfen, ja, okay, oder so.
War der Gedanke dabei, da könnten Autos drauf ausrutschen, das wäre ein bisschen interessant.
Nee, das nicht. Deswegen versuche ich gerade darüber nachzudenken. Also da mache ich ja, da mache ich mir dann erstmal keine Gedanken mit. Deswegen,
ob das jemand verletzen könnte.
Ja, keine Ahnung. Also was mal passiert ist, da war halt keine Person, da ist halt dann niemand verletzt worden, aber theoretisch hätte jemand mal von einem Auto überfahren werden können, weil ich habe mal vergessen, das war noch ganz früh, als ich gerade frisch den Führerschein hatte und hatte dann vergessen, den Wagen meiner Mutter, als ich den bei uns geparkt habe vorm Haus, in den ersten Gang zu setzen. Und dann ist der Wagen zurückgefahren über die Straße drüber.
Ich sehe die Final Destination Szene vor mir.
So, ja. und da hätte theoretisch gerade in dem Moment jemanden im Dorf, keine Ahnung, mit dem Fahrrad vorbeifahren oder mit dem Hund gerade spazieren und dann hätte das den überfahren können. Aber das ist nicht passiert in dem Moment. Mein Vater ist mal über mich drüber gefahren, aber das ist eine andere.
Aber das war Absicht, das ist eine andere Geschichte.
Nee, mein Vater ist wirklich, mein Vater ist wirklich mal mit.
Warst du mal bei Wetten, dass? Das hast du gar nicht erzählt.
Nee, mein Vater ist über mein rechtes oder linkes Schienbein mit dem Auto drüber gefahren. Weil ich bin irgendwie hinter seinem Auto ich bin auf ihn zugelaufen, als er irgendwie gerade ausparken wollte.
Er hat sich gedacht, jetzt ist es
und
so
dann weit. Bin Heute ich auf dem Tag. Auf dem Schotterweg ausgerutscht mit dem Bein nach vorne und dann ist er gerade so übers Schienbein drüber gefahren. Ist aber nichts passiert.
Heilige Scheiße.
Ist einfach nichts passiert.
Da hättest du dich hoffentlich dann auch schlecht gefühlt, wenn er dich tot gefahren hätte im Himmel oder in der Hölle oder in einer nicht religiösen Variante des Nachtods, weil das wäre ja voll deine Schuld gewesen.
Das war legit meine Schuld.
Das Trauma, was du deinem Vater zugefügt hast.
Überleg mal, wenn dein Kind dafür verantwortlich ist, dass du es umbringst, dann bist du A, denkst du dir, mein Gott, und B, denkst du dir, mein Gott. Und du kannst, wo sollst du denn da hin emotional mit dir?
Die Rache hole ich mir dann, wenn ich irgendwann später wegen Passivrauchen an Lungenkrebs sterbe oder so. Zeige ich meinen Vater aber an.
Die Rache der Millennials allgemein. Wirklich.
Genau, richtig.
Ist das deutscher Himmel, da kannst du Leute noch anzeigen.
Ja, voll. Ach, voll.
Stark.
Ja, nee, ich habe
irgendwas gemacht. Das war ein Deep Cut.
Ich hab die Polizei gerufen, als Leute in meiner Nähe gekifft haben, als ich 15 war. Bin da wirklich safe.
Ich war so ein Trottel-Teenager, der mal, wir haben uns in der Nachbarschaft das größte Hochhaus gesucht und waren so, boah, wie geil wäre das denn? Weil wir haben mal gehört, dass wenn man so Centstücke runterschmeißt von ganz hoch, werden die so schnell wie eine Pistolenkugel. Dann haben wir tatsächlich vom höchsten Hochhaus, was wir gefunden haben bei uns in der Stadt, was jetzt nicht so hoch war, vielleicht 12 Stockwerke, ne?
Ja.
Haben wir dann so 1-Cent-Münzen runtergeworfen und geguckt.
Ja, das ist okay. Das haben wir alle gemacht.
Ja, ganz bestimmt.
Ich hatte jetzt keine 6 Stück, ich hatte 3-stöckige Mehrfamilienhäuser.
Ja, aber es ist schon ein Unterschied, wenn es aus dem 12. Stock runterdonnert oder nicht. Aber gut,
da müsste ich mal die Mythbusters-Folge sehen, ab der wievielten Etage das super gefährlich wird. Oder ich gucke einfach die nächsten 5 Final Destination-Filme.
So nämlich.
Das wird da bestimmt auch geklärt. Leute, haben wir am Anfang, Benni, hast du am Anfang deines Monologs davon erzählt, dass wir die Folge auch, die zweite Folge schon veröffentlicht haben eigentlich? Hätten wir das nicht am Anfang sagen sollen, um Leute zu unseren Dingern zu bringen? Sollen wir dann nochmal ein Intro gleich davor stellen? Klären wir gleich. Ist schon Post-Production, die ich gerade mache, Entschuldigung. Ihr merkt, ich hab mich auserzählt mit Final Destination.
Ja, ich glaube, wir haben lange genug über den Film gesprochen. Fazit ist ganz cool. Ich meine, Ranking ist halt blöd, weil momentan bei jedem auf dem ersten
und letzten Platz. Erst ab dem nächsten Film.
Also ich bin ja der beste Final Destination für mich.
Ja, für mich aktuell natürlich auch, aufgrund Sieg ohne Konkurrenz. Ich möchte aber sehr gerne festhalten, dass die nächste Folge die wir hier gemeinsam vercasten. Möchte ich nicht nur, dass wir den zweiten Film gucken, sondern vielleicht auch schon eine dumme Geschichte vorbereiten, wo wir vielleicht auch wirklich darauf rumdenken, haben wir vielleicht schon mal aus dem Final Destination-Moment.
Also, der zweite Film ist auf jeden Fall der, der mich bis heute am meisten beeinflusst hat, in ja, meiner
ja,
Wahrnehmung.
Ja, ja.
Das geht, glaube ich, allen Leuten so, den gesehen haben.
Ich glaube, ich weiß, wovon ihr redet, und ja, es hat was mit Autofahren zu tun, ne?
Das ist ganz wild. Ja, ja. Obwohl es eine weniger alltägliche Situation ist, als die anderen Sachen, die man im ersten und dritten sieht, finde ich.
Richtig.
Ist es eine Situation, die so popkulturell verankert geblieben ist, im Gegensatz zu vielen anderen von der Reihe, finde ich, dass ich auch heute, ich erinnere mich doch sehr gut daran, dass ich diese Situation dieses Jahr hatte
seitdem
auf der Autobahn.
Meide.
Genau, und mir dachte so, dabei ist es lustigerweise bei mir aber keine konkrete Angst, sondern es ist eher so, haha, ja, guck mal, da ist er.
Ich glaube, jeder kann relaten, und das wird dann, glaube ich, auch spätestens ab dem nächsten Film der große Charme. Ich hoffe, dass meine Flugangst für viele nicht so nachvollziehbar ist. Niemand sollte Angst haben so eine grundsätzliche Angst davor, ein Transportmittel zu nutzen. Es macht euch nicht glücklicher. Aber ich glaube, mit dem nächsten Film können sehr viel mehr Leute dann relaten, wenn wir uns daran abarbeiten, an diesen Alltagssituationen, weil das ist sehr perfide, an was sich die Filmreihe wirklich bedient. Also, das wird richtig geil, da habe ich auch echt Bock drauf. So, und jetzt, um den Hausputz wirklich nochmal abzuhaken an der Stelle. Hallo, wir durften heute für euch gemeinsam mit allen Steady und sonst irgendwo Patreon-Feeds, die es verdient haben, für euch heute Final Destination besprechen. Diese erste Folge gibt's aber tatsächlich überall zu hören im freien Feed, in beiden Podcasts, nämlich bei Hooked und bei Ink Ribbon Radio. Aber jetzt, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, ist tatsächlich für fleißige Bezahlschweine da draußen schon die nächste Folge direkt auf Steady oder Patreon des jeweiligen Lieblingspodcasts verfügbar. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt und direkt weiterhören wollt, könnt ihr das machen, und alle fortwährenden Episoden werdet ihr auch da entsprechend finden. Das heißt, wem das hier Spaß gemacht hat, wer da Interesse hat, weiter mit uns diese Final Destination-Reihe zu erleben, der wird auf den jeweiligen Plattformen bedient von uns beiden im Podcast, wird jeweils auch immer parallel veröffentlicht, ist immer gleichzeitig verfügbar, aber natürlich bei beiden Podcasts Geld geben ist schon geiler, ne? Muss man jetzt einfach mal so sagen.
Ja, und also, falls ihr bei Hooked Geld geben wollt, wir haben euch, also ich bezahle euch da nicht als Bezahlschwein. Das ist eine Sache, die ich euch garantieren kann.
Die sind noch ein bisschen weichgespülter als wir, aber ich glaube auch, dass der ein oder andere drauf steht, Robin.
Ich glaube, die ZuschauerInnen von Hooked sind noch ein bisschen woker als eure Sachen. Ich muss da noch ein bisschen aufpassen. Ich natürlich nicht, ihr wisst das. Privat sind wir ja
furchtbar schlechter, ne?
Aber ich weiß, wie ich da ein bisschen noch Virtual Signalen muss. Deswegen würde ich an dieser Stelle euch nicht Schwein nennen, sondern liebe Menschen, übrigens, hydrate, ne? Trinkt Wasser, ganz wichtig, Leute.
Ja.
Trinkt Wasser, außerdem fühlt euch gedrückt und geknurrt.
Ist auch echt schwierig. Also nimm Robin, der ist ja so ein sauber Mann, ne? Wenn der so einen Raum betritt, ist wie so ein Meister Propper. Alles glänzt und es ist wirklich ekelhaft dagegen.
Siehst du das auch, dass mein Haar zurückgeht, oder warum sagst du das?
Ja, das auf jeden Fall. Das wollte ich dir privat noch schreiben.
So gemein. So gemein, euer Podcast. Auch sowas würde ich nie sagen über Hooked.
Ich habe schon Meme-Ordner gemacht mit Geheimratsecken.
Das ist so fies, dass du sowas von mir sagst. Super unwoke.
Wir fliegen einfach irgendwann alle gemeinsam nach in die Türkei.
Nee, wenn der Benny Zugang hat, ist mir das zu nervig.
Ja, ich kann mich ja auch wegsetzen. Ich sitze in der anderen Reihe hinter dir. So.
Ja, sorry, ich spiele halt Switch, ne? Die Maschinen sind da laut, machen brrr, das ist nervig. Irgendwo ist ein Kind, das schreit, das ist nervig. Es gibt schon irgendeine Person, die eine Panikattacke hat im Flugzeug. Gibt's immer eine Person.
Aber die kenne ich nicht privat.
Richtig, da muss ich als die Person hinter mir zwei, drei sitzen und eine Panikattacke hatte, da hatte die Familie, die sich darum gekümmert hat, und das war schon erwartet von den Worten, es war fein. Ich war ein bisschen genervt, dass sie das gemacht hat.
Die Panikattacke.
Wenn ich mich dann kümmern muss, dann finde ich das doof. Nicht, wenn wir zusammen wären. Wenn wir zusammen wären, würde ich mich um dich kümmern, Benni. Aber
wir können ja auch getrennt anreisen, wenn das besser für dich passt.
Können wir das machen?
Ja, ich glaube schon, ja.
Gut, dann würde ich das gerne so machen.
Ihr merkt, wir haben uns alle sehr doll lieb, ihr uns hoffentlich auch. Wir waren einerseits Robin Schweiger in der sehr, sehr sympathischen Ecke, mein Podcast-Kollege Björn Balk, Benjamin Horlitz.
Leute umgebracht, indem ihr Dinge für den von hohen Orten
ganz
geworfen habt.
Ich komme da gleich mal mit dem Holzklotz bei dir vorbei. Und mein Name ist Benjamin Horlitz, ich habe keine Centstücke von Hochhäusern geschmissen, auch wenn ich das vor wenigen Minuten behauptet habe. Dieser Podcast und mehr Schabernack erwartet euch in den nächsten Tagen und Wochen. Danke fürs Einschalten, wir freuen uns, unsere Gehirnzellen mit euch gemeinsam zu verlieren. Ich glaube, es wird richtig wild und auch auch wieder sehr, sehr dumm und infantil.
Ich glaube auch.
Da habe ich richtig Bock drauf.
Vielen, vielen Dank für die schöne Abmoderation, Benny. Ich möchte verbleiben mit meinem Lieblingszitat aus Final Destination 1. Mhm. Ein Zitat, das vom Anfang des Filmes stammt, nämlich der coole Jock Carter Horton antwortet schlicht und ergreifend darauf, dass er behauptet, ein Charakter würde ihm irgendwie vorwerfen wollen, dass er nicht sein eigenes Schicksal unter der Kontrolle hat. Ja, die anderen Leute sind gerade alle im Flugzeug gestorben und Carter sagt einfach felsenfest zu überzeugt, I'm never gonna die. Und mit dieser, also mit diesem Selbstbewusstsein, so mit dieser, das muss ich sagen, das hält nicht lange in diesem Film, aber I'm never gonna die, einfach zu sagen zu jemandem in einer ehrlichen Wut, das ist, finde ich, eine Einstellung, der wir uns alle mal so ein Schäbchen von abschneiden sollten. So sollten wir durchs Leben gehen. I'm never gonna die. Thank you.
Unerschrocken. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.